Disclaimer. In dieser Folge Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast, geht es unter anderem um die Themen Depression und ADHS. Für Personen, die sich von diesen Themen getriggert fühlen könnten, schlagen wir vor, eine ältere Folge zu hören. Apropos droht Bose, der Herbst ist da. Ich habe vorhin noch gedacht, Andy Zinkler. Er ist in einem Internet zur Schule gegangen und hat im Internat 100 Tage lang sein Essen dokumentiert. Heute ist er zu Gast bei Fiete Gastro mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget. Sebastian, take it away.
Boah, was ein Schrecker.
Ja?
Ja.
Warum? Körperlich oder seelisch?
Nein, du verstehst schon das Konzept von Fernsehen, ne? Dass man erst Dinge erfährt, wenn man einschaltet.
Ja, aber du kannst erzählen, ob es seelisch, also physisch oder psychisch anstrengend war.
Seelisch bist nur du anstrengend für mich.
Jetzt so, schon?
Das ist das Einzige.
Nach.
Aber nein, es war auch physisch richtig anstrengend.
Ja?
Ja. Aber gut. Na gut, hat Spaß gemacht. Also es ist, sag mal so, es gab Momente, wo man sagt, oh, befinde ich mich am Ende meiner Karriere? Muss er das machen? Und ich sage, genau deshalb kann ich es machen, weil ich auf dem Höhepunkt meiner Karriere bin.
Hä?
Das sage ich aber jeden Tag.
Aber was, okay. Weil,
frag doch nicht, nein, du hörst doch, dass du von mir nichts rauskriegst gerade. Warum muss ich jetzt Pulver verschießen, was erst eine Relevanz bekommt, wenn es kurz vor Ausstrahlung ist? Merkst du selber.
Wann ist denn die Ausstrahlung?
Das weiß ich nicht, leider.
Ich habe am Wochenende eine Bolo gemacht.
Stark.
Und ich möchte jetzt wissen, wie du die findest.
Wo, hast du sie mitgebracht?
Nee, erzähl dir, wie ich sie gemacht habe.
Nee, dann brauche ich das nicht, weil ich muss sie essen.
Ja, aber du hast ja ein Vorstellungsvermögen.
Nee, ich muss sie essen. Aber sag an.
Also pass auf.
Langweilig.
Sellerie, Karotten.
Schon falsch.
Jetzt hör doch mal zu. Sellerie, Karotten.
Schon falsch.
Knoblauch und Schalotten gewürfelt. In Öl angebraten, gedünstet, dann mit Rotwein abgelöscht und reduziert. Ja?
Was? Okay.
Dann habe ich 900 Milliliter, also war für vier Personen, 900 Milliliter Gemüsebrühe ran. Hab's aufgekocht und 500 Gramm, glaube ich, passierte Tomaten. Das habe ich dann köcheln lassen und habe 200 Gramm, jetzt kommt's, Linsen, Beluga-Linsen ran. Das war die Bolo. Ja. Vegetarisch.
Ja.
Und das war wirklich richtig lecker.
Ja.
Kannst du dir vorstellen?
Ja.
Willst du ein Bild sehen?
Nee.
Schade. Okay, also das war die Bolo. War lecker.
Das freut mich, das ist die Freude am Kochen. Wirklich, das freut mich wirklich. Ernsthaft.
Ich habe eine E-Mail bekommen.
Ja.
Guten Tag, Herr Merget. Ich würde gerne mit meiner Tochter in der Bullerei essen gehen, aber nichts dafür zahlen.
Ja.
Sondern meinen Dienst für einen Tag anbieten. Da Sie eng mit Herrn Melzer in Verbindung stehen, aber er meine Nachricht nicht lesen kann, da er bestimmt genug andere Sachen zu tun hat, wäre es nett von Ihnen, ihm meinen Vorschlag zu unterbreiten. Meine Tätigkeiten sind flexibel, in verschiedenen Bereichen wie Service, etwas weniger als im Küchenbereich. Auf eine Antwort, positiv oder negativ, würde ich mich sehr freuen. Viele Grüße, Kelvin. Ja, und er würde gerne...
Es wäre jetzt so einfach, sympathisch zu erscheinen, indem ich sage, ja klar, machen wir und dann vergessen wir es.
Er würde gerne in den hessischen Herbstferien kommen.
Ja?
Er würde gerne in den hessischen Herbstferien kommen, weil ich habe ihn gefragt, warum er nichts zahlen möchte.
Ja.
Und er sagte, er möchte nichts zahlen, weil erstens möchte er gerne mal Einblicke in die Bullerei bekommen.
Mhm.
Zweitens ist er im Moment knapp bei Kasse.
Mhm.
Drittens, weil er denkt, dass eine Arbeitskraft für einen schönen Abend auch eine gute Bezahlung wäre.
Mhm.
Ich hatte dann gedacht, ob's nett wäre, ihm zu schreiben, ey komm, wir laden dich ein und deine Tochter. Aber es ist nicht das Gleiche, er möchte tatsächlich sich das Essen verdienen.
Ja, leider hat er den Brief falsch angefangen. Also ich finde es ein bisschen unsympathisch.
Fand ich auch, aber...
Ich will was haben und dafür biete ich. Und ja. Was soll ich jetzt sagen? Das wäre jetzt, wenn ich ein Interesse an seiner Leistung hätte, an ihm, ne?
Ist mhm.
Ja. Aber habe ich in dem Sinne nicht. Und das muss man mir auch wirklich zugutehalten. Das ist ein bisschen so wie, du schreibst dem HSV, ich würde sehr gerne mitspielen,
ja.
Auf die Bank gehen, im Training mit dabei sein und dafür würde ich die Trikots waschen.
Ja, ich verstehe.
So, das ist so, also man unterschätzt es ein bisschen, es ist ein Profibetrieb und jeder Praktikant ist ein Störfaktor erstmal, weil wir haben eine Aufsichtspflicht, wir brauchen eine gewisse Qualität, wir wissen nicht, was er mit sich bringt.
Ja, das habe ich mich gefragt. Darf er das rein gesetzlich überhaupt einfach mal?
Also Praktikas darfst du machen, ja. Ich weiß nicht mehr, ob du unbezahlte Praktikas machen darfst. Ich glaube nicht mehr. Ich glaube, die sind inzwischen verboten.
Okay, aber er dürfte nicht alleine wegen Verletzungsgefahr und so, dürfte er nicht einfach da rein in die Küche und loslegen, ne? Wäre er nicht versichert.
Dann müsste die Hälfte meiner Leute Nein, also du brauchst das muss heutzutage vertraglich geregelt
genau,
sein.
Genau, das meine ich, ja.
In dem Moment, wo ein Mensch in meinen Laden betritt und für mich in irgendeiner Form, welche Aktivität auch immer macht, bedarf es eines Arbeitsvertrages. So, und der dann wiederum den Versicherungsschutz. Das ist aber in dem Fall ein Praktikantenvertrag, der den Versicherungsschutz abdeckt. Aber ich möchte jetzt nicht weiter darauf eingehen. Also es wäre einfach jetzt ja zu sagen, finde ich auch nett, so früh im Podcast.
Aber so einfach ist es nicht, ne?
Nee, so finde ich erstmal, soll nochmal einen netten Brief schreiben.
Macht er bestimmt.
Und nicht, was er haben will, sondern erstmal so, hat er geschrieben, Mensch, ich habe richtig Freude.
Ja,
ich bin gerne großzügig freiwillig, aber nicht eingefordert. Das ist so.
Aber er relativiert, also seine
Tonalität relativiert sich. Ja, trotzdem ist es ungünstig. Das ist so, boah, wir haben jetzt hier eine 200-Euro-Rechnung gemacht. Da ist ja wohl mal ein Schnäppchen drin. Ist er,
also ich verstehe den Punkt, aber ich glaube, so war das nicht gemeint. Ich glaube, so hat das nicht gemeint. Also es ist meine.
Ich komme, oder neulich hatten wir mal jemanden, der mit 12 Leuten reserviert. Und dann hat er gesagt, was kriege ich denn dafür? Was? Ja, ich bringe dir ja 12 Gäste. Ja, aber hä?
Ich muss gerade lachen, weil wir haben ja dieses Jahr noch einen Gast hier, der gesagt hat, er kommt, wenn er ein Essen in der Bullerei bekommt.
Hat er gesagt?
Ja, habe ich dir noch erzählt.
Habe ich vergessen.
Ja. Also, im Prinzip ist es ja, vielleicht sollten wir das dann nochmal vorlesen, wenn er hier ist.
Ja, machen wir mal. Also ich sag mal, so eingeforderte Sachen finde ich immer doof.
Ja, also ich kann es verstehen. Ich finde, er wird in seiner Tonalität durchaus freundlicher. Ja. Also heute könnte es eine spannende Geschichte werden.
Mhm.
Ich glaube, ich bin mir ganz sicher, dass du keine Ahnung hast, wer unser Gast heute ist, was ja überhaupt nicht schlimm ist. Ich habe aber überhaupt keine Ahnung, wie du den Gast finden wirst. Ich kann es nicht einschätzen. Ich bin sehr gespannt. Ja, wir wollten es ja auch mal ein bisschen spannender machen, mal, und es wird ja auch immer wieder gefordert von unseren Zuhörern, dass wir auch mal in Anführungszeichen normale Leute aus der Gastronomie einladen sollen. Nicht immer nur Prominente, die jeder kennt. Nicht immer nur Sterneköche oder Sterneköchinnen. Nicht immer irgendwelche Regisseure.
Ja, wenn das normale Leute sind, auf die kann ich gut, das weißt du.
Ich weiß.
Ich kann nur auf die Spacken mich.
Ich weiß. Deswegen.
Die für eine Pizza nach Berlin fahren.
Das hat dich nachhaltig
geärgert. Das hat mich wirklich geärgert,
also ne?
Ja, es ärgert mich
wirklich. Aber warum? Ich meine, ich spreche jetzt nicht, weil ich deren Meinung bin. Das ist eine Frage, meine Konversation aufrechtzuerhalten.
Ja.
Aber warum kann es dir nicht egal sein?
Weil ich auch die Leute finden, die sagen, oh, in Deutschland geht alles den Bach runter. Wir sind Deutschland, wir sind Leute, wir haben alle die Möglichkeit, einen Teil dazu beizutragen, dass es nicht passiert. Und ewig dieses Genörle und Genörle, es geht mir auf den Keks. So, wir machen, das ist das, was ich im Klein auf jedem beibringe, bei mir am Arbeitsplatz. So, es ist dein Arbeitsplatz. Heb den Müll auf oder willst du in der Müllhalde arbeiten? Du bist derjenige. Wenn draußen bei mir auf der Straße Dreck liegt, dann heb ich den auf, dann sammle ich den weg, da warte ich nicht, bis die Straßenreinigung kommt. Mhm. Wenn Herausforderungen im Alltag sind, in irgendwelchen, dann versuche ich meinen Teil dazu beizutragen. Und ich glaube, so ein bisschen gesellschaftliches Mitverständnis würde Sinn machen. Und wenn dann jemand sagt, in der Stadt, in der er lebt, in der er sich kulinarisch ist und sozusagen in dem Moment, und wir reden hier immer noch von Mehl, Wasser, Hefe, und sagt, dass in Hamburg sind wir nicht in der Lage, eine Pizza zu backen, dann finde ich den Snobismus innerhalb dessen schon wahnsinnig anstrengend. Mhm. Wenn sie sagen, hey, ich habe einen Freund, der macht in Berlin, der ist so, das ist für mich persönlich die beste Pizza. I'm in. Aber die Fragestellung ist, wo gehst du in Hamburg hin, um was zu essen?
Ich verstehe deinen
Punkt. Dann ist die Antwort Kopenhagen falsch.
Aber
das ist falsch.
Aber lässt du es auch
nicht? Hier? Aber, was ist das? Das ist falsch. Das ist nett bearbeitet, am Thema vorbei.
Würdest du die Überlegung gelten lassen, dass die Menschen, die das gesagt haben, einfach 2/3 jünger sind? Dass die,
natürlich.
Die Lebenserfahrung.
Du siehst mich ja immer lächeln, wenn ich pöbel.
Ja.
So, das aber ist beim Podcast,
der Zuhörer.
Ich pöbel ja auch, weil natürlich weiß ich, dass ich auch in meiner Härte der Aussage auch blöd bin. Aber ich finde es auch, manchmal darf man auch mal wirklich sagen, so, das fand ich jetzt wirklich doof.
Ja, aber das ärgert dich ja schon 3 Wochen.
Ja, weil es so einfach ist.
Ja.
Weil es wirklich auch so ein, das ist so, mich ärgert auch, dass du das Ding mitgemacht hast.
Aber warum ärgert? Also kann doch nicht sein, du hast doch so ein tolles Leben. So eine Scheiße kann dich doch nicht wirklich ärgern.
Ja, weil ich nach wie vor brenne für das, was ich tue. Und ich merke, dass ich wieder eine Aufgabe bekomme.
Okay, aber dann lass uns
mal. Ich bekomme wieder eine Aufgabe. Ich habe mal angefangen, deutlich zu machen, als ich mit Schmeck nicht, gibt's nicht angefangen. Wollte ich ganz deutlich machen, dass wir keinen Wettbewerb innerhalb einer Kulinarik haben, dass nicht nur eine ausgezeichnete Gastronomie eine gute Gastronomie ist oder ein ausgezeichnetes Essen, ein teures Essen ein gutes Essen ist, sondern dass die Frikadelle ein gutes Essen ist, alles zu seiner Zeit. Ich wollte, dass wir nicht nur nach Japan, Thailand, Italien, Frankreich gucken, sondern dass man, guck mal bitte, was wir alles Geiles haben. Dafür haben die Köche mich vor 20 Jahren ausgelacht. Jetzt sind sie alle in dem Regionalmodus. Sozusagen bin ich ein Vorreiter. Ich habe es nur nicht ins philosophische Fein-Dein-Level rübergebracht. Ich habe gesagt, der Muttis Kartoffelsalat ist gut. Und zwar ohne, dass ich mich anbiedern musste, weil keiner wusste, wovon ich rede. So, ich musste mich niemanden anbieten. Ich konnte machen, was ich. So, ich habe das mit klarer Haltung. Ja. Jetzt ist es so, dass dieses Regionale wird hochgelobt. Wird auch als inhaltlich wichtig dargestellt mit Händler. Aber für eine Pizza nach Berlin fahren ist wiederum, das ist okay. Das ist für mich, was ich komisch finde. Ich finde diese Tipps, die ihr abgebt. Wer, ganz ehrlich, guck dir die Tipps an. Es hat selten was mit Qualität zu tun, sondern man bedient sein Netzwerk.
Ich zum Beispiel dann, nicht.
Oh, doch, gewaltig.
Ja, was denn?
Was hast du empfohlen? Sag mal ganz kurz, welche. Also A, warst du wirklich mehr als hör zu in deinem Fachwissen, das muss man einfach sagen.
Kaffee Vulcao, wo es den besten Kaffee gibt.
Ja, nein, das
Pizza habe ich Losteria gesagt. Das ist
das, ja, ja, das fand ich gut.
Das ist ja wohl.
Das fand ich sehr gut. Da so, muss ich sagen, auf. Hut ab, die Eier muss man erstmal haben oder so ahnungslos musst du erstmal sein. Nee, nein, sie ist gut. Sie ist
weil sie einfach gut ist.
Dann bin ich dabei.
Was haben wir noch? Beste Restaurant Hamburgs habe ich gesagt, Fischereirafen. Das sagt sonst keiner, weil es eigentlich in meiner Altersklasse ja, drunter ja auch keiner
ist
kennt.
Das interne Netzwerk. Das ist genauso, wie ich Hotel für Jahreszeit nicht mehr empfehlen möchte. Aber ich muss es empfehlen, weil ich zu freundschaftlich mit denen verbunden bin. Eigentlich kann ich es nicht mehr empfehlen. Hm. Verstehst du, was ich meine?
Ja, ich verstehe.
Aber ich bin so überzeugt von dem, was sie machen. Ich versuche, meine Professionalität wirklich aufrechtzuerhalten. Und hatten wir letztes Mal. Aus professioneller Sicht ist es für mich eins der besten Hotels der Welt. Ich habe gerade gelesen, in der Top-50-Liste Hotels taucht es nicht mehr auf.
Ach ja?
Taucht es nicht mehr auf. Da gibt es das Bangkok, Singapur, Yippie-Yay, irgendwelche anderen.
Pool haben.
Nein, weil sie es nicht verstehen. Weil sie nicht verstehen. Ja, die Hajo-Paisa. Ja. Weil natürlich, wenn du vier Hotels in Bangkok hast, dann sagst du, die haben 1000 Arbeitskräfte für 3 Euro, die da rumlaufen, Yippie-Yay, so, ja. und sind unterwürfig. Aber das Hotel für Jahreszeiten ist Gastgeber.
Ja, ja.
Das Inhaber, es fühlt sich an wie ein kleines Mikro.
Aber allein so. Die vier Sätze, die du jetzt schon gesagt hast,
deshalb darf ich das nicht.
Sind doch Beleg dafür, dass man es eigentlich nennen muss.
Ja, ja, hast ja auch recht. Jetzt nerv mich nicht,
dich einfach nur ärgern. Nein. Das ist es nämlich. Also, jetzt hast du mich durcheinander gebracht.
Gar nichts darf man heute mehr sagen.
Du darfst doch alles sagen. Der Gast von heute hat sich quasi selbst eingeladen.
Wirklich?
Aha. Der hat gefragt, mich über Instagram, ob er nicht mal kommen könnte. Und ich wusste nicht, wie du das findest. Eigentlich wollte ich es doch gar nicht sagen. Ist voll über gemein Instagram. Von mir. Fällt mir gerade ein. Ja, das ist seine Welt.
Also es gibt so zwei Leute, wo ich weiß, dass sie sehr gerne kommen würden. Ich nur ein bisschen Angst habe. Aber die Namen nenne ich nicht. Weil ich ein bisschen Angst habe vor dem Verlauf.
Aber sind das berühmte Menschen, Bekannte?
Also in unserer Bubble kennt man den Namen, ja.
Ja, ja. Ich glaube, es ist er nicht. Nicht, weil er nicht berühmt wäre, weil in seiner Bubble ist er sehr berühmt. Mittlerweile, ganz schnell. Den Namen unseres Gastes bitte auf Englisch aussprechen. Also ähnlich wie Patrick wird unser Gast Englisch ausgesprochen, obwohl es ein deutscher Name ist. Ja?
Mhm.
Ach, jetzt würde ich aber gerne in den Kopf gucken.
Mary?
Er kommt gebürtig aus Schwarzenbeek. Ich besuchte von 2003 bis 2011 ein Internat Luisenlund, aber...
Wirklich?
Ja.
Das ist ein Luisenlundler?
Ja, was ist das?
Wann war er da?
2003 bis 2011.
Also ich sag mal so, den Gerüchten zufolge, oder ich weiß...
Gerüchte oder Gerüche?
Ah nee, das kann ich nicht sagen.
Doch, kannst du. Na klar, Dings müssen wir weg.
Nein, das kann ich nicht sagen.
Okay.
Aber ich sag mal so, wenn du ein langes Wochenende machen willst, ein Party machen, kannst du im Luisenlund, ich sag mal, Spedi machen.
Wird Luisenlund zum Luisenschlund. Seine Eltern konnten sich das in der Naht nur leisten, bis die erste große Steuerprüfung gekommen ist.
Okay, gut, dass der Hinweis kommt.
Unser heutiger Gast hat nie, das finde ich krass, der hat nie eine Routine, der startet jeden Tag neu. Das ist doch überhaupt, das ist der Irre, da könnte ich überhaupt nicht.
Gib mir 3 Minuten, das zerlege ich.
Du bist ja ein Routinier. Du machst alles gleich morgens, oder?
Mit leichten Varianten, ja.
Ja. Finde ich auch völlig in Ordnung.
Also die erste Stunde, ne? So, ja, das ist, aber das liegt dann halt auch an meinem Geist.
Musst du schon Tabletten nehmen morgens? Irgendwelche?
Nee, abends.
Abends, was? Magnesium?
Schmerzmittel, Magnesium.
Schmerzmittel.
Was?
Schmerzmittel.
Präventives Aspirin, alles.
Schmerzmittel. Oh, er ist zuletzt nach Nizza gefahren, hat im Auto gepennt.
Wohin?
Nach Nizza, also in Frankreich.
Das finde ich gut. Ich finde Autopennen ganz geil.
Ich hätte voll Angst.
Es gibt eine schöne Geschichte, als ich früher mal, habe ich noch auf dem Land gelebt und Selbstständigkeit und wirklich lange Arbeitstage müde gewesen und auf dem Nachhauseweg hatte ich 2-3 Mal Sekundenschlaf. Dann bin ich dazu übergegangen, nicht mehr gegen anzukämpfen, sondern rechts ran, Powernap, ne? So, also Fenster aufmachen, Musik hören, hilft alles nicht. Und hatte da auch 2 blöde Situationen. Und dann bin ich irgendwann mal Stillhorn, Parkplatz Stillhorn. Bin ich rechts ran. Du, das ist gerade mal 5 Minuten von Hamburg entfernt, aber ich merkte, ich werde schon wieder müde und bin ich rechts ran. Und geweckt wurde ich, als jemand ans Fenster klopfte und seinen Penis an die Scheibe gehalten hat.
Wirklich?
Ja, weil er dachte, dass ich vielleicht einen Freund suche.
Ja.
Ja.
Okay. Wow. Stillhorn, ne? Aras Einhorn gesagt. Ja. Also, er ist bei 5 Marathons angemeldet. Ist aber
ist geil.
Ist aber nur eingelaufen.
Oh.
Und als nächstes läuft er den in Athen. Und das ist ja der Godfather auf Marathon.
Ist das so?
Ja, und da hast du teilweise 50%ige Steigung und Winde ohne Ende. Ich weiß nicht, ob er weiß, was er sich da angetan hat. Du machst auch anstrengende Sachen. Doch, jetzt gerade gestern, worüber
nicht.
Nur für Geld. Ja, nur für Geld.
Aber wirklich nur für Geld.
Na, er macht es auch in der Partnerschaft. Jetzt. Für den guten Zweck. Er hat eine Ausbildung in der Schifffahrt und eine Ausbildung im Hotelmanagement. Mhm. Er hat schon mit 11 in der Gastronomie gearbeitet. Seine erste Erfahrung war, bevor das Putzteam kam, die D-Marks aufzusammeln, die ja so auf dem Boden
das klingt nach Disco.
Rumgelegen haben. Ja, sowas wie Zwick oder so.
Ja, nee, das klingt so nach Disco, so Pupasch oder so. Weißt du, so eine Großraumdisco?
Ja, am Wasser.
Ja, sowas. Eine Großraumdisco, wo dann irgendwie.
Im Freundeskreis muss er immer am Herd stehen, denn er behauptet von sich, dass er ganz gut kochen kann.
Mhm. Könnt ihr ja gleich mal gegenseitig überprüfen.
Fun Fact. Alles
sagt man noch Fun Fact?
Nee, das sage ich nur, weil du das nicht gut findest. Fun Fact. Das, was er gemacht hat, also Schifffahrtsausbildung und Hotelmanagement, braucht er beides nicht, um seinen Beruf auszuüben, denn er hat eine Online-Kochshow.
Oh Gott. Mhm. Wo inzwischen finde ich das ja ganz gemein. Ich bin jetzt über die Rübelphase hinweg. Finde ich toll. Online-Kochshow finde ich toll. Würde ich gerne mal mitmachen. Vielleicht lädt er mich ja mal ein.
Das macht der 100%, das macht der 1000%ig.
Ja,
weil du hast ja leider nicht die Zeit. Er zahlt seine Miete mittlerweile durch den Content, den er kreiert. Er wird jetzt in Hamburg viel erkannt und bekommt viel Liebe und wird nach Fotos gefragt.
Oh, ich bin halt so schlecht, Alter. Das ist halt eine Welt irgendwie so, das ist wie Briefmarken sammeln.
Fans filmen in seine Küche, weil sie zeigen wollen, dass sie ihn erkennen. Er findet das aber sehr übergriffig, auch wenn er grundsätzlich total erfreut ist über die Fans.
Ja, das ist ganz unangenehm. Ich hab's neulich so, es gab gestern, aber es war wohl bei Stefan Raab.
Wir sind übrigens am 7.11.
ausgestattet. Ja, aber bei Stefan Raab gab es so ein Quiz irgendwie wie heißen denn diese Leute? Reality Stars.
Ja.
So, ne? Oh, so,
kennt ich
keinen. Wer ist? Und man muss wirklich akzeptieren, die gehören inzwischen in unsere Medienlandschaft.
Ja, ist völlig okay.
Ob man das jetzt gut findet oder nicht, aber sie haben eine Relevanz bekommen.
Ja.
Oder sie sind auf jeden Fall wahrnehmbar. Und ich kenne lustigerweise 2 Leute, ich wüsste jetzt noch nicht mal, ob ich sie zuordnen könnte, weil der eine sieht aus wie viele anderen auch, die sonst gerne mal eine Shisha rauchen. Da heißt Mike mit Vornamen.
Okay.
Und den anderen, den ich auch wahrscheinlich noch erkennen würde, ist Calvin. Ansonsten kein Name
Ich kenne keinen davon. Ach, Calvin Klein, ne? So heißt er auch, oder?
Genau, wegen der Unterhose. Das ist nämlich meine Assoziation. Deshalb glaube ich dass Merkspiele mit Assoziationsketten, also dass man irgendwo durch, das ist ganz gut
funktioniert. Also ich bin da überhaupt nicht drin.
Aber wir sind auch Influencer. Ich habe das mitbekommen. Also man hat sich sehr gefreut über eine wohlwollende Bemerkung, was mich irritiert hat, weil ich dachte nicht, dass unsere Meinung eine Relevanz hat. Hidden Table. waren sich drüber gefreut, dass wir was Nettes gesagt haben. Und da habe ich gesagt, krass, bin ein Influencer.
Bist ein Influencer. Bist du, natürlich bist du Influencer. Nee, bist ein Meinungsbildner, ist ja nichts anderes.
In meinem Alter hast du mehr Ausfluss als Einfluss, das kann ich dir sagen.
Wow, finde ich gut. So, also.
Lässt alle, Spannkraft lässt nach.
Er kann.
Gott, bin ich eklig.
Er kann all seine Formate, die er gerade so dreht, nur deswegen
alle,
machen. Ja,
alle.
Er hat mehrere.
Das eins.
Er hat mehrere. Weil er das mit Partnern macht, die das zahlen. Und hat deswegen seine Einstellung gegenüber Werbung geändert. Also pass auf, sein Traumpartner wäre ein Supermarkt. Da hast du ja beste Connections.
Ja.
Und ich habe gelesen.
Warum verschränkst du die Arme, wenn ich das gemacht
habe?
Hör auf mich
zu
spielen.
Habe ich mir beide angeguckt.
Wie machst du das weg?
Ich finde,
es
sieht gut aus. Und er hätte gerne eine Show auf RTL.
Da habe ich auch gute.
Und da hast du doch gute Connections, ja, habe ich mir gedacht, oder?
Ja.
Kannst du gegen austauschen? Ja, das piepsen wir. Das wäre was. Ja, hier, hätte Bock auf eine TV-Kochshow. Das war's. Weißt du jetzt, wer es ist?
Nee.
Also er heißt nicht Andy, sondern
Andy.
Richtig. Und er heißt nicht Wingler, sondern
Wingler?
Nee, er soll er selber sagen. Jetzt holt den doch mal rein.
Andy Winschler.
Nee.
Wingler.
Nee.
Und der hat diese. Ich kenne den nicht.
Was geht ab?
Kennst du nicht? Schon mal gesehen?
Ich weiß es nicht.
Fabio wäre der einzige Hint gewesen, glaube ich, wie er drauf gekommen sein könnte.
Hebel.
Ja. Da habe ich gearbeitet, haben wir einen Wein getrunken. Andy.
Ich weiß nicht, dass du. Also ich gucke gerade baff, ne? Das ist scheiße beim Podcast. So, erstmal habe ich dich. Also irgendwas ist vertraut.
Ich hatte ganz kurze Haare und ich hatte eine freche damals Freundin dabei, die dich als alten Mann betitelte.
Das wird so alt wie du bist und ich hoffe, dass du altersmäßig in der Freundin auch gleichalter hier unterwegs warst. Das kann man das machen. Aber wahrscheinlich war sie nicht frech, sondern einfach nur rotzevoll.
Jo, wir haben auch Wein getrunken.
Ja, das meine ich so. Das ist so, Frauen können oft mit Alkohol nicht umgehen. Also Männer auch nicht, aber.
Das sind wir wieder. Ja, aber
Alkohol kann mit Menschen nicht umgehen.
Ja, Alkohol, genau. Menschen können mit Alkohol nicht umgehen, genau. Nee, du kommst mir vertraut vor. Ich hätte dir jetzt aber partout nicht ansatzweise in irgendeine Kategorie reinmachen können. So, und du kochst nicht mehr beim Hebel, machst jetzt online. Nee, wie heißt das?
Ich erzähle dir. Hör doch mal zu.
Herzlich willkommen bei Fiete Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian E. Merget.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Über unseren heutigen Gast zu sagen, dass ihn kein Schwein kennt, das wäre nicht okay. Man kann sagen, dass ihn keine Sau kennt. Ja, das vielleicht. Wobei, so richtig, richtig ist das halt auch nicht mehr. Keine Sau kannte. So muss es heißen. Aber dazu später mehr. Andy Zingler, also der sich auch gerne mal Andy bei Andy nennt, hat es nämlich tatsächlich vollbracht, als Vorstadtkind und Sohn eines Gastronomen eine Ausbildung in der Schifffahrt und eine Ausbildung im Hotelmanagement zu machen, um es dann beides im heutigen Beruf, Instagram, gar nicht zu gebrauchen. Stark. Denn, und so schließt sich Andys tierisch guter Kreis, er hat richtig Schwein gehabt. Aber wie gesagt, dazu später mehr. Und dieses später ist jetzt. Andy ist nämlich in ziemlich kurzer Zeit ziemlich erfolgreich geworden. Bei Instagram. Und da ist er ein ziemliches Fund geworden. Denn sein Format, Andys Brotdose, ging nämlich mal sowas von durch die Decke, meine Fresse. Ein weiteres Format, eine Kochshow, hat ihm mittlerweile so viel Reichweite verschafft, dass er mit Marken kooperieren, sich davon finanzieren, will sagen, davon leben kann. Ob sich also die Finanzierung des Internats durch das Schwarzgeld aus der Gastro seines Vaters gelohnt hat, wir tippen mal, Was man nicht tippen, sondern mit Fug und vor allem Recht behaupten muss, das Ablehnen, den väterlichen Betrieb einmal zu übernehmen, war damals schon eine Top-Entscheidung. Jobs als Chef de Rang im Henrix, Betriebsleitung in Fabio Hebels Bakery, F&B-Manager bei Tellerrand und die Restaurantleitung in Klaas in Hamburg waren zwar allesamt sicherlich nicht falsch, aber am Ende eben nicht richtig für den bekennenden, depressiven ADHSler Andy. Was noch? Ah ja, Andy joggt, Andy kocht, Andy isst. Und das sehr gerne. So viel weiß man, wenn man ihn kennt. Für alle, die ihn nicht kennen, und das ist, mal an Tims Worte angelehnt, jetzt gar nicht despektierlich gemeint. Das werden schon ein paar sein, aber die werden ihn jetzt kennenlernen. Und ich sage mal so, herzlich willkommen bei Fiete Gastro. Schön, dass du da bist. Andy Zingler.
Hello.
So, da ist er.
Warum Andy, nicht Andy?
Der beste Freund von meinem Vater,
ja,
heißt Andy, kommt aus Wales, ist DJ Andy in einer Radiosendung, war der Resident DJ in seiner Disco, wo ich Kleingeld gesammelt habe.
War es wirklich so?
Ja.
In welcher Disco?
Cotton Club. Nicht der Cotton Club in Hamburg, der Cotton Club in Schwarzenbeek.
Den kenn ich nicht.
Mein Papa hat gerne Dinge genommen, die es gab. Blockhaus und Steakhouse gemacht in Schwarzenbeek, was Alte Meierei hieß, aber es war das Blockhaus. Gleiches Fleischprodukte bei Eugen alle gekauft. Ja. So auch die Disco. Und genau,
der Cotton Club. Ich liebe das Wort Disco.
So auch
mit K, bitte.
So auch der Cotton Club, den ich 9 Jahre oder so weitergeführt habe, nachdem er es nicht mehr konnte.
Ich kriege ja hier immer Fakten sozusagen.
Mhm, das stimmt.
Also auf dem DIN A4-Zettel überreicht, wo so ein paar Informationen immer stehen. Das meiste langweilt mich mal zu Tode, weil es sehr oft redundant ist. Ne? Also insbesondere Gastronomie, auch mit 11 gerne gekocht, oh, wie BIA, so und dann lecker, lecker und dann irgendwie das Produkt und die Soße und dies wohl so. Oh, ich verstehe das ja, aber das klingt immer alles so wie soll ich sagen, nur in diesem Sinne geboren worden, um meine Aufgabe auch gerecht zu werden, so geradlinig. Das ist hier Talkshow Gold, finde ich, was hier alles so drinsteht, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch mit den Hintergründen, die du da gemacht hast. Finde ich toll. Ich weiß gar nicht, warum du glaubst, dass ich ihn scheiße finde.
Ich habe doch kein Wort gesagt, dass ich glaube, dass du ihn scheiße findest.
Du hast gesagt,
nein.
Das mit dem Selbsteinladen hatte ich schon ziemlich doll den Eindruck, dass ich scheiße bin.
Ja, schon, finde ich auch. Finde ich wirklich, das wirklich hier das
was Level. Was ist denn jetzt mit euch beiden los? Spinnt ihr jetzt total?
Ja, da hast du das Level ziemlich schnell gelegt.
Ich glaube, ihr habt den Arsch offen.
Da hast du versucht, gleich Tendenz.
Das, da war ich schon so.
Das ist das,
was ich mit -5 gestartet.
Dass ich diesen tendenziösen Journalismus, den du immer so an den Tag legst.
Tendenziös.
Dieses Implizieren von Meinungen, die gar nicht vorhanden sind. Das finde ich echt widerlich von dir. Ja. Denk mal drüber.
Ich vertrage euch beide jetzt.
Ja.
Ich habe nämlich trotzdem ein kleines Geschenk dabei.
Oh, ich habe auch noch ein Geschenk.
Oh ja, fangen wir an mit Geschenken. Ja.
Das ist besser.
Ja, also, pass auf,
okay. Bitte.
Ich finde nur Andy erstmal ganz komisch. Erstmal.
Ja. Den Namen.
Ja, es kommt aber nochmal, ich kenne der 80er, Die Marie Andy.
Siehst
du? Oh Gott, wie hieß die französische Band? Lirita Mizuko. Kennst du das nicht? Kennst du wirklich nicht?
Ja, was?
Du Spack.
Was kannst du mit? Du kannst. Spack doch nicht deswegen Spack.
Doch,
ich nein. Wo bin ich ausgestiegen?
Hier, Sternschanze.
Daddy Kuh. Ja, okay. Da war Ende.
Pass auf.
Das war auf den Partys.
Pass auf. Wahnsinnig spannender Lebenslauf. Finde ich ganz, ganz toll. Ein, zwei Dinge. Rein theoretisch hättest du dementsprechend auch fast für mich gearbeitet.
Ja, das war knapp.
Das war knapp. Bereust du es oder ist gut so? Ist das alles aktiv hier noch, was hier steht?
Weiß ich nicht.
Klaas?
Nee, er ist jetzt.
Ich bin jetzt selbstständig. Seit 1.9.
Hey, herzlichen Glückwunsch.
Danke.
Wie alt bist du?
32.
Herzlichen Glückwunsch. Das ist das beste Alter. Fang mal an. Ich guck mal ganz kurz was.
Also, Andy hat ja gesagt, er hat
ein Geschenk raus.
Er hat ein Geschenk dabei. Das können wir ja jetzt als allererstes mal rausholen.
Ja, hol doch mal das Geschenk
raus. Dieses Geschenk rausholen.
Ja?
Oder? Ja, mach.
Okay.
Oder willst du später machen? Ich habe auch noch was sonst.
Für mich?
Nee, für Tim.
Was soll das?
Hier immer nur Tim.
Aber ich habe auch was für dich.
Das ist das ehrt dich, da gibt's auch nicht viele. Grüße gehen raus an zum Beispiel Jan-Philipp Berner, toller Typ, der auch was für beide hatte und wir haben es vergessen uns zu geben, Tim. Wir haben ja in der
ich habe dir nicht zugehört.
Wir haben ja noch ein Geschenk von Jan-Philipp Berner für dich und auch für mich.
Noch eins?
Ja, letzte Woche hat er vergessen, hat die Redaktion vergessen uns zu geben. Also aber nicht bösartig.
Also wir hatten im letzten Podcast Jan-Philipp Berner hier aus das Kühnchef aus dem Söllringhof und ich finde ein bisschen wir haben hier so ein bisschen das Gegenstück dazu. Ja. Ähnlich jung, ähnlich ambitioniert, aber hier das
stimmt,
ist so ein bisschen wie
ähnlich jung.
So, aber es ist so ein bisschen wie Engelchen und Teufelchen.
Genau, richtig.
Ich habe das Gefühl, dass du so ein bisschen eher aus der düsteren Welt kommst. Ja. Das meine ich nicht wertend, ne?
Ja, sondern ja, okay, so, verstehe ich.
Deshalb freue ich mich.
Ja auch schon nur weil er zu seiner Depression steht, oder was?
Nee,
oder
gar nicht. Nein,
ist ja fast schon.
Also ich freue mich ja schon auf die Luiselund-Geschichte.
Das wollte ich
sagen. Was machst du denn da?
Was? Ich google.
Was googelst du?
Lirita Mizuko, die Marie und
also wollt ihr Geschenk oder nicht?
Ja, aber nun sei doch nicht so hektisch. Was ist denn los mit dir?
Ich bin hektisch.
Nur weil ihr Instagrammer nur 3 Minuten Aufmerksamkeitsfähigkeiten habt.
Wo ist denn das Lied
jetzt? In der alten analogen Welt.
Tim, du verbringst die Hälfte deines Lebens mittlerweile mit Knossi. Du musst doch nun wirklich wissen, wie das Ganze läuft. Du hast doch nur noch ein Handy in der Fresse, wenn du mit Knossi unterwegs bist und merkst es nicht einmal. Alles, was der mit dir bespricht, kriegen wir alle mit.
Ja, aber ehrlich.
Ja.
Und
müssen uns die Zähne von Knossi angucken.
Also, apropos Zähne.
Ja.
Ich habe was für die Zähne.
Ja.
Das beste Baklava aus Hamburg dabei.
Oh.
Exquisit.
Eieiei.
Das Spezialbaklava von einem Laden, der sich kreativerweise nennt.
Baklava?
Baklava. Das ist das Speziale, heißt weniger Zucker, mehr Crunch.
Oh. Weniger Zucker.
Mehr Crunch.
Darf ich mal probieren?
Ja, jetzt gehört's euch.
Dankeschön.
Gerne.
Und Tim, was sagst du?
Ich würde nicht den Leuten, die Baklava wirklich beurteilen können, weil es mir zu süß ist.
Der kühle Pesto drauf, ne?
Genau.
Weil es mir zu süß ist und ich es lieber ganz leicht warm mag. Ja, ich bin so,
im Gegensatz zu deinem Kaffee.
Junge, ist das ja lecker.
Aber ich verstehe diese Kombination. Also ich mag bei Baklava immer die. Jetzt habe ich Kaffee vor mir. Beste Kombination.
Das ist genial, oder?
Boah. Es ist so ungerecht, dass das jetzt keiner schmecken kann, wie geil das ist. Aber so viel kann man doch gar nicht essen.
Wo gibt's den Laden?
Steindamm, aber auch noch viele andere Sachen. Aber
er hatte gehofft und wirklich original, ne? Das ist so. Es gibt Klischeewelten.
Steindamm.
Und genauso wie ich über die Leute ätze, die eine Pizzeria in Hamburg, in Berlin, jeder Pizza in Hamburg bevorzugen, ist für mich einfach nur manchmal so ein Verbalklischee. War ich mir relativ sicher, nachdem was ich hier sehe, nachdem wie ich dich sehe, so angucke und hatte die Hoffnung, ich hätte es wirklich aufschreiben können, dass das Ding vom Steindamm ist.
Klar.
Weil du frisst nicht nur das Produkt, du frisst alles.
Ja.
Du frisst die Umwelt, du frisst das muss sein. Und ich finde, ein Baklava muss aus der Türkenstraße kommen.
Ja.
Und das ist nun mal der Steindamm.
Ja.
Also so blöd das klingt, ne?
Kurz
das ist
halt, in Hamburg.
Ja, aber das ist einfach so. Und da gibt es mehr und mehr gute Sachen zu entdecken.
Gut.
Ha?
Gut, ja, was er gesagt hat.
Und hatte die Hoffnung, dass du wirklich auch zum Steindamm gehst, weil es ist auch ein Klischee.
Ja.
Gibt bestimmt tolles Baklava überall in Eppendorf oder sonst, ja. Aber ich finde Baklava gekauft, das ist wie ein gutes Fischbrötchen sollte auch am Hafen sein. So, ich weiß, es gibt wohl einen ganz guten Fischbrötchenladen am Steindamm.
Ja, der macht es türkisch, ne? Der brät die Filets flach an, dann kommen die mit Zwiebeln, Salat und Granatapfelsirup in Brot. Zitrone oben drauf und dann kriegst du es.
Oh, ist das gut?
Ja.
Ja?
Ja.
Und wohnst du da in der Nähe oder treibst du dich da nur rum?
Ja, also zum Essen.
Wegen, also nur Essen?
Ja.
Ja. Ich hätte jetzt gefragt wegen der Drogen, weil dann hätte ich den Bogen nicht aufgemacht zu Luisenlund.
Ja.
So.
Nee.
Also jetzt kann man es ja sagen. Jetzt haben wir ja jemanden da. Luisenlund hat einen relativ schlechten Ruf.
Hatte.
Hat einen sehr guten Ruf, also insbesondere als Internat und insbesondere für Kinder, die in Hamburg von Leuten, die ein bisschen einen Euro haben, ne? Das ist ein Internat. Wenn es mal zu Komplikationen gibt innerhalb des elterlich-kindlichen Verhältnisses oder wie auch immer, dann ist das eine Option zumindest. Aber eine Zeit lang war es auch so, dass eben gar keine Probleme vorhanden waren, sondern einfach nur Leute zu faul waren, sich mit ihren Kindern zu beschäftigen und die das notwendige Geld hatten. Dann sind sie halt hingegangen. Und dann musste man irgendwann mal Drogentests einführen, weil es hatte wirklich so einen Ruf, wenn du Drogen brauchtest, hast du dich irgendwie in den Dunstkreis vom Luisenlund bewegt. Und wenn du einen kanntest, der jemanden kannte, der Luisenlund, warst du sicher, dass du was bekommen hast.
Ja. Und warum bist du da?
Das war aber so.
Warum bist du da?
Oder ist das wieder so?
Es ist nicht wieder so. Es ist eine ganz andere Schule geworden. Ja. Und ich
also schöne Grüße gehen raus, aber über sowas muss man reden dürfen, wenn total. Man einen dann.
Ja,
wir sind jetzt hier kein Podcast, wo man sich für alles gesagt entschuldigen muss. Das war ja auch nichts Schlimmes.
Nein, aber das ist ja nochmal jetzt, ich will ja niemanden wissen, jetzt jeder Luisenlundler ist jetzt irgendwie, muss einen Drogentest machen, weil sie alle so kaputt sind. Aber es gibt natürlich Geschichte und manche Geschichten haben einen gewissen Wahrheitsgehalt.
Ehrlicherweise ist es fast mit allen Internaten so, dass es dort einen relativ einfachen Zugang zu Drogen gab.
Ist das so?
Ja.
Also, das liegt an der Schicht auch, in dem man sich begibt.
Also, ich gehörte zu den Kindern, die gesagt haben, dann schick mich doch aufs Internat! Ja,
bitte.
Bei mir war es so, aber nicht das Schreien.
Ja.
Also ich wollte mit 11.
Und es wurde erhört.
Ja, es wurde erhört. Ich war verliebt und habe ein Summercamp gemacht.
Mit 11.
Wir haben jeden Urlaub in Spanien gemacht, in einer kleinen Wohnung, die sich mein Vater gekauft hat zum Auswandern. Und da war immer ein Mädchen, an Alexandra, am Pool. Ja. Und ich wollte immer wieder dahin, jeden Urlaub. Und einen Urlaub hat die Mutti angerufen und sagt, Alexandra geht zum Summercamp nach Luisenlund, die spielt da mit Kindern 2 Wochen. Und ich habe meinen Vater angeguckt, da war ich 10. Ja. Ich sage, gehe ich auch hin. Auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall gehst du da in 2 Wochen Andy frei.
Ja.
Und dann hat er mich dahin geschickt und dann wollte ich nicht mehr weg. Nach den 10 Wochen. Alexandra gab es nicht mehr in meinen Gedanken, sondern nur die Schule.
Okay.
Und dann bin ich mit 11 dahin, nach Überreden. Mein Vater hat die Wohnung in Spanien verkauft, sein Auswanderungsziel, und konnte somit sich das Internat leisten.
Was ist gut am Internat, was ist schlecht am Internat?
das definitiv sehr Gute war die Vollzeitbetreuung, die ich chaot hatte. Mhm. Ich hatte immer ein Auge, ich hatte immer einen Ansprechpartner und ich hatte immer jemand, der nochmal vorbeigekommen ist und sich wirklich interessiert hat und gesagt hat, hey, irgendwas ist nicht ganz richtig heute, oder? Mhm. Und das war immer sehr, sehr gut, weil ich manchmal diesen Anstupser gebraucht habe.
Also die Rahmenbetreuung.
Genau. Mhm. Im Gegensatz dazu, dass ich das so auf der staatlichen Schule nicht bekommen habe. Da war es den Lehrern meistens egal. Mhm. Nach der sechsten Stunde nach mir die Sinnflut und wer ist eigentlich Andy? Und das hatte ich halt da nicht. Und das war ein Top. Und wir hatten Tennisplätze, Fußballplätze, Sporthallen, Segeln etc. Die ganzen Klischees, Golf etc. Hatten wir alle da. Und dementsprechend konnte ich mich mit meinem Aktivismus, den ich in mir hatte, immer beschäftigen. Mhm. Ich stand nie still. Mhm. Und zu Hause stand ich so oft still. Vater war arbeiten, 16 Stunden am Tag. Mhm. Mama hat sich reizend gekümmert, aber natürlich gab es auch mal Leerlauf. Den habe ich dann genutzt.
Und die emotionale Distanz, die man zwischen Eltern und Kindern hat in einem Internat, spielt das eine Rolle?
Die ersten drei Monate.
Also in den Filmen ist es immer so, irgendwann kommt der Punkt, wo, ja, aber ich habe da eure Liebe nicht. Weißt du, so die Nummer, das klang jetzt bei dir nicht durch.
Achso, ja, das haben wir vergessen zu erwähnen. Andy liebt Apfelschorle aus Weißbiergläsern.
Und trüben Apfelsaft.
Aus warum Weizenglas, weißt du?
Nee.
Also Gastro. Immer so, an der Spüle stehen, möglichst größtes Gefäß, damit man immer wieder hinrennen kann und es nicht gleich leer ist. Okay. Einfach angewöhnt.
Okay.
Ich dachte, und Eiswürfel ist halt so. Eiswürfel packe ich mir in Kaffee während der Schicht.
Siehste?
Damit ich ihn runterballern kann.
Allein von mir. Bin ich Influencer.
Yes, vielen Dank.
Lass es schmecken, Männer.
Also nochmal diese emotionale Distanz, die man da aufbaut.
Mhm.
Ist die da oder ist das, also ich sag mal so, Internat hat immer so einen Ruf gehabt von schwer erziehbar,
War ich?
Oder Elitenbildung.
Ja.
So, irgendwas anderes gibt es eigentlich kaum dazwischen. Mhm. Also selten mal, dass ich zumindest in meiner Welt nicht, dass man das als alternative Bildungsinstitution angesehen hat.
Also meiner Mutter und meinem Vater fiel es arschschwer, mich dahin gehen zu lassen. Und ich habe wirklich, warum auch immer, wirklich penetrant drauf bestanden, dass ich dahin gehe. Mhm. Und dann habe ich mich 3 Monate, nachdem ich da war, immer auf Klo eingesperrt und geheult, weil ich so doll Heimweh hatte. Mhm. Und der Schulleiter hat damals schon gesagt, lassen Sie ihn hier, es ist ein Kind fürs Internat. Ich war immer mit den Leuten. Ich hatte immer Bock auf Leute. Viele Jungs um mich rum, alle schlafen in Hochbetten. Nachts geht man um 1 nochmal zu denen, kitzelt den an die Füße, rennt wieder weg, so. Und das war
genau mein Wissen zu den Worten gerade.
Das war meine Internatserfahrung. Mhm. Und die Distanz ist auf jeden Fall da, also spürbar jetzt, aber die kann man ja auch wieder überbrücken irgendwie. Also die war da. Wir haben uns 2 Wochen nicht gesehen, dann ein Wochenende gesehen. Irgendwann warst du 15, 16, da wolltest du deine Eltern auch nicht sehen am Wochenende und Party machen gehen. Und das ist so ein bisschen denn schon zu einer Distanz geworden, ehrlich gesagt.
Weil ich hab mal eine Statistik gelesen, dass man 70% seiner gemeinsamen Lebenszeit, also Eltern und Kinder, in der Zeitspanne von 1 bis 12 verbringt und die restlichen 30% gemeinsamer Zeit bis ans Lebensende sich dann verteilt.
Ja.
Das finde ich schon krass. Das ist eine krasse Zahl.
Ja, das ist krass.
Ja?
Ja.
Also Internat hast du hinter dich gebracht.
Ja, sehr erfolgreich. Dafür, dass ich niemals in meinem Leben gedacht hätte und alle anderen auch, dass ich Abitur schaffen würde.
Okay, aber du hast Abitur gemacht, so in dem Ding. Das Umfeld hat dich dann bewogen, eine Berufswahl zu treffen.
Ja, Schifffahrtskaufmann.
Ja, weil also ich finde das als Kneipenlöffel in Anführungszeichen sagen, ich werde jetzt Schifffahrtskaufmann, das ist schon. Und Hamburg hat ja eine gewisse Tendenz, durch die Elbe und so, dass es ja auch viel Nachwuchs hier aus dieser Branche gibt, die ja, wenn sie zumindest mit Tradition versehen ist, auch über die notwendigen geltlichen Mittel verfügt, um eben ihre Kinder zu Luisenlund zu schicken.
Ja.
Auf Luisenlund, sag mal zu, nach. Auch zum
Nach. Okay. Oder auf geht auch.
Auf
nach Lund.
Auf nee. Lund, auf Lund.
Auf oder nach. Nach Lund.
Was heißt Lund denn?
Lund heißt Wald.
Guck.
Und Luise ist der Wald geschenkt wurde. Das war ein Hochzeitsgeschenk.
Also schickt man in eigentlich, Luise Lund.
Aber den gibt's ja nicht mehr, weil da ist ja jetzt ein Haus. Ja. Also.
Was kostet denn so ein Luise Lund heutzutage?
Heutzutage kostet 4.000 Euro im Monat.
4.000 Euro, ich hätte gedacht mehr. Aber
zu meiner Zeit deutlich weniger. Naja,
das ist wie Ausstattung Mercedes.
Naja.
Ja, da hast du Lenkrad.
Wie es so schön heißt, nackt.
Ja, so, da hast du Lenkradreifen und noch gar, da hast du aber noch die Sitzverstellung mit dem Rollrad. Ja. Da sind auch die Fensterkurbeln noch nicht elektrisch, da musst du noch mit der Hand kurbeln.
Nein, würde mein Vater, sagen, was gut ist, wenn du mal ins Wasser fällst mit dem Auto.
Das ist netto kalt.
Okay, und dafür hast du was bekommen? Ein Zimmer mit Hochbett und einem Kompagnon?
Zimmer mit drei Kompagnons, also ein Viererzimmer. Und ab der 10. Klasse irgendwann ein Zweierzimmer. Und dann irgendwann Einzelzimmer. Ja, ich habe ein geiles Einzelzimmer gehabt, weil ich Jahrgangssprecher war. Die durften sich erstmal was aussuchen, was schön ist. Also natürlich. Ein schönen Blick hatte ich.
Aber warum? Ja. Weil ihr eure
weil das Reden... So ist. Ich war privilegiert dadurch.
Ja, da wird aber früh die Weiche gestellt, ja. was die Hierarchie angeht.
Ja, klar.
Aber ich bin froh, dass man das nicht mit Geld zahlen konnte, das Zimmer. Das wäre viel schlimmer gewesen.
Ja, dann wäre raus.
Ja,
dann wäre ich raus. Da wären andere Jungs dran und Mädels dran gewesen.
Okay, drei.
So, und dann hast du dich erstmal entschieden, eine Schifffahrtsausbildung zu machen.
Ja.
Warum?
Viele Väter von den Söhnen, mit denen ich aufs Internat gegangen bin, konnten uns sehr schöne Urlaube ermöglichen, mit viel Beinfreiheit im Flugzeug und Getränkeservice. Mhm. Und meine Augen haben geleuchtet. Mhm. Und ich war ein bisschen planlos, rastlos, hatte aber immer schon ein gutes Netzwerk mir aufgebaut durch Sabbeln. Und deswegen konnte ich irgendwann sagen, ich mache Schifffahrt, weil ich habe Berührungspunkte. Und mein Vater hat mir immer gesagt, bitte, tu mir einen Gefallen nur. Kannst machen, was du willst. Komm nicht in die Gastro. Mhm. Das war immer seins.
Die haben abgeraten.
Mein Papa hat abgeraten.
Warum?
Der war so ein bisschen von der Hand in den Mund Gastronom ganz lange. Und hat sich einen abgejuckelt und abgearbeitet stundenlang am Tag und ich habe Hochzeiten mitgemacht, da war ich 12 und stand an der Champignonpfanne und er wollte das einfach nicht. Er hatte keinen Bock darauf, dass ich das mache.
Okay. Krass.
Ja.
Also ich finde das nur krass, dass man jemanden hat, der ein Leben lang einem Beruf nachgeht und Menschen davor warnt, das nicht zu machen.
Ja, er hätte mir lag natürlich auch daran, dass er sagt, ich habe jetzt so viel Geld investiert in dieses Internat, seinen Traum verkauft, sein Auswanderungsziel.
Ah, okay.
Dafür gebe ich das nicht alles aus, damit du denselben Scheiß machst wie ich hier.
Ja.
So. Und du weißt selbst, wie es 98% der Gastronomen geht.
Nee.
Nicht so gut, als dass man sagen könnte, es gibt nicht einfache und entspanntere Jobs, wo man besser aufgehoben wird.
Ja, das sehe ich ein bisschen anders. Das ist immer diese Anspruchswelt von Selbstständigkeit und Reichtum. Ich habe wirklich das große Glück gehabt, ne, dass ich eine gewisse Welt aufbauen konnte, bedingt aus vielerlei, durch viele Beispiele. Aber ich habe mich damals selbstständig gemacht, um meine Miete zu bezahlen. Und mir ging es gut. Ich habe diesen Job geliebt. Ich habe die Arbeit geliebt. Und
das ist wieder auch was ganz anderes.
Und ich hatte gar keine Motivation, reich zu werden. Sondern ich habe damals mir gesagt, 2000 Mark netto. Das wäre schön, wenn ich das raushole aus dem ganzen Ding. Und mehr habe ich auch nicht rausgenommen. Auch erst auch aus den anderen Betrieben aktuell. Ich ziehe mir da nichts raus. Also wenn was überbleibt, ja. Aber wenn nicht, dann nicht. So, jetzt haben wir keine Grundgehälter aus oder sonstiges. Das ist natürlich ein gewisser Luxus. Also wer immer nur Geld als Motivation oder eben
Success. Hast du noch nie oder erst,
was,
dass du dir Gehälter rausgezogen hast?
Nicht per se, das ist so ein Grundkonzept bei mir, dass bei der Gründung einer Gesellschaft, die meisten gehen immer sofort auf Geschäftsführergehälter,
ja.
Es ist auch nicht zu knapp, Dienstwagen etc. Und ich sage, nein. Ich sage, das Konzept ist, dass ich Gewinne erwirtschaften möchte. Und wenn ich das nicht tue, habe ich auch keinen Grund, Namen zu machen. Mhm. Und wenn ich Gewinne mache, dann kann ich mir was rausnehmen. Mhm. So, da habe ich ein recht pragmatischen Ansatz. Ich sehe nicht den Sinn dahinter, meine eigene aber
ja, ist ja nicht nur pragmatisch, ist ja auch recht menschlich, ne? Also
ja.
Ich gang und
so,
gäbe.
Aber das ist ja oft so, dass Leute da schnell übertreiben und sagen, ich habe jetzt eine Firma. Mhm. Übertreiben sie in der Größe des Dienstwagens.
Umsatz.
Umsatz.
Ich mache Umsatz.
Dritte Jahr, Steuern, so Dinge. Und dass sie sich dann halt rausnehmen und dann sich wundern, dass manchmal ein Laden noch nicht wirtschaftlich arbeitet. Und das kann ich sagen, bis auf die Sachen, wo ich falsch gearbeitet habe oder die konzeptionell nicht aufgegangen sind, oder wo ich eine bewusste Entscheidung auch dafür getragen habe, habe ich noch nie eine rote Zahl geschrieben.
Was ja ehrlicherweise in der Gastronomie auch eine Leistung ist. Es kann ja Gastronomie schnell gehen, dass man eine rote Zahl schreibt, oder?
Aber 98% finde ich sehr hochgegriffen. Also dafür hauen bin ich auf genug Momenten unterwegs und dafür hauen die ganz schön auf die Kacke manchmal. Also das gibt bestimmt viele Beispiele, die hart am Kämpfen sind. Aber ich gehöre auch, manchmal bin ich auch der Meinung, dass jemand zum Handwerk gehört.
Ja, genauso bin ich halt auch aufgewachsen. Ja, genau das.
Aber schade. Aber schade.
Mein Vater hätte nie gesagt, hätte ich gesagt, ich liebe Gastronomie, ich will unbedingt rein, dann wäre er der Letzte, der gesagt hätte, mach es nicht. Dann hätte er gesagt, komm, mach, nimm alles, was ich weiß und wir gehen weiter. Aber er hatte einfach.
Darf ich einen kurzen Sprung machen?
Ja.
Bei dir ist ADHS diagnostiziert. Mhm. Was heißt das?
Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom,
ja,
oder mit Hyperaktivität.
Ja. Ich spiele damit verbal manchmal rum, dass ich es habe.
Ne? ADS gibt es nicht mehr, es gibt nur ADHS noch und in verschiedenen Formen. Heißt ganz verschiedene Sachen. Konzentrationsfähigkeit leidet. Ich kann.
Auf welchem Niveau?
Genau, ich kann kognitive Aufgaben zum Beispiel, die mir nicht passen. Ich habe einen Unlust, mein Unlustgefälle ist viel größer als für andere Menschen. Sachen, die mir keinen Spaß machen, will ich nicht machen. Ist bei einigen Leuten so. Bei mir ist es, ich kann sie nicht machen. Mein Kopf lässt das nicht zu. Sachen, die mir nicht Spaß machen. Klar, gibt Sachen, die müssen erledigt werden. Aber es gibt Dinge, die machen mich dahingehend kaputt. So mit meinem Briefkasten.
Also Andy zum Beispiel sagt, dass er es vorkommen kann, dass er 5 Wochen seinen Briefkasten nicht aufmacht. Und dafür auch billig den Kauf nimmt, dass er Rechnungen, Mahnungen bekommt, die mehr und mehr werden. Aber er fühlt es einfach nicht, diesen Briefkasten aufzumachen. Ist er nicht der Einzige. Wir haben im Vorfeld drüber gesprochen und da hat jemand, der dem Gespräch beigewohnt hat, gesagt, hier in der Firma, in der sie arbeitet, gibt es 2 bis 3 Mitarbeitende, bei denen es auch so ist. Hm. Die öffnen den Briefkasten einfach nicht.
Mein Kopf.
Ich höre es mal zu.
Mein Kopf ist nicht still. Nie. Wenn wir reden, habe ich 3 andere Gedanken. Was machen die beiden jetzt gerade hinter mir? Was machen die am Laptop? Eben habe ich doch gesehen, dass sie da noch saß. Sitzt sie da immer noch? Warum wackeln die Blätter? Wie wird das Wetter morgen? Was ist eigentlich hier los? Warum ist die Lampe da? Das sind meine Gedanken die ganze Zeit. Ich habe gelernt, die so ein bisschen auszublenden, um mich zu konzentrieren, um Gesprächen zu folgen. Aber es gibt auch Momente, da gucke ich minutenlang durch jemanden durch, der mit mir redet und sage am Ende, du musst das leider nochmal sagen. Ich habe an morgen gedacht oder was auch immer. Mhm. Und ein krasses Beispiel ist, zum Beispiel bei ADHS-Lern, in einer halben Stunde musst du im Bett sein. Mhm. Hat jeder normale verstanden? Normale. Hat jeder verstanden? Normal ist trotzdem jeder, auch mit ADHS. Ich verstehe aber, jetzt musst du noch nicht im Bett sein. Und das ist mit jedem Auftrag, den ich kriege. In 2 Tagen musst du das abgeben. Jetzt musst du es noch nicht abgeben. Ich lebe immer im Jetzt. Ich kann nie im Plan leben. Und unsere Welt ist anders gestrickt. Unsere Berufswelt ist anders gestrickt und unser Umfeld ist anders gestrickt mit Plan, Antworten, Sachen, Termine, du musst da sein, dass ich da deutliche Schwierigkeiten habe, da drin zu leben.
Also war die Selbstständigkeit eine logische Konsequenz für das, was du hast?
Genau, eigentlich ja.
Also hört sich jetzt nicht anders als meine Welt, wenn ich ehrlich bin. Ich widerspreche, also so ein bisschen, also nicht widersprechen, das ist das falsche Wort. Ist es wichtig für dich gewesen, dass du eine Diagnose hast für irgendwas, was mit dir passiert, außerhalb der Depression? Weil ich finde, ADHS ist so ein bisschen wie Burnout.
Was muss man in der Diagnostik
bekommen? Weißt du, ADHS wird gerade so oft, also zumindest gerade auch so ein Fancy-Pancy-Ding irgendwie.
Total,
ne?
Aber also ganz viele, ist jeder, die
und haben, am Ende des Tages ist es für mich immer nur jeder, der kreativ ist, jeder, der einfach einen anderen Zugang hat.
Was werden denn für Tests gemacht?
Lass mich doch erstmal ganz kurz rausreden, bitte. Dass so diese Kreativität, dieses nicht konzentrieren. Du hast lesen gelernt, du hast schreiben gelernt, du hast laufen gelernt. Du kannst rechnen. Du hast einen Führerschein?
Ja.
Du hast einen Führerschein, du hast Abitur. Das sind für mich alles Kontrapunkte, wo ich sage, wer sagt, dass du dich nicht konzentrieren kannst?
Ich habe noch nie gesagt, dass ich das dadurch nicht schaffen kann.
Nein, ich will dann einfach nur sagen, sondern dass vielleicht sind einfach die allgemeingültigen Mechanismen sind dafür da, um einen Großteil der Gesellschaft ein Gerüst zu geben. Aber ein Gerüst funktioniert nicht für jedermann, genauso wie eine Sportart nicht für jedermann funktioniert. Und ich finde, dass ADHS eine Diagnose ist. Eine Diagnose befindet sich immer noch, könnte zur Entschuldigung benutzt werden. Weißt du, dass jemand sagt, ja, aber ich habe ja ADHS. Es wird auch benutzt. Gefährlich, Stigmatisierung. Kann auch sein. Das ist eine Schwäche, also wo ich sage einfach so, es ist für mich vielleicht einfach nur wie eine Haarfarbe. Es ist ein Teil unserer Persönlichkeit. Ohne dass ich eine Diagnose dafür bin. Aber das ist nur so ein Gedankengang, den ich jetzt gerade
habe. Aber trotzdem ist es ja eine Diagnose. Also ganz offensichtlich ist es damit bestätigt, dass du es hast. Was musst du denn dann für also wie wird das rausgefunden medizinisch?
Es gibt Gespräche lange über Eigentlich wie ein psychologisches Gespräch, wie ein Erstgespräch zum Beispiel, dass man den Tag schildert, Sachen fragt, was, wie, wo. Der ADHSler an sich ist oft gar nicht so leidtragend an dem Ganzen, sondern eher sein Umfeld. Also
an welcher Stelle erzähl das mal?
Ja, keine Ahnung, mach Hausaufgaben. Und meine Mutter sagt mir 10-mal am Tag, warum hast du es noch nicht gemacht? Du sitzt hier 4 Stunden und hast noch nicht ein Wort geschrieben. Du hast ein Kästchen hier gemalt. Warum nicht? Sag warum. Jedes Kind schafft es. Warum? Die Aufgabe ist so leicht. Die Aufgabe war nicht für mein Gehirn gestellt.
Ja.
Gib mir eine andere. Ich zerfetz die Aufgabe und mach sie innerhalb von einer Minute. Aber diese blöde Wurzel ziehen oder was auch immer, ich konnte es nicht. Ich wollte
es
nicht.
Aber ist das nicht 50%? 50% der Menschen, die so sind?
Nicht ganz 50%, also aber der Prozentteil ist schon hoch, was vermutet wird. Das Gefährliche daran ist halt nur genau das. In der Arbeitswelt zum Beispiel, mir wurden Aufgaben im Büro gestellt, die ich fertig machen musste, an Kunden schicken musste. Und ich bin einen Tag davor wie vom Himmel nachts um 11 aufgewacht, habe gesagt, du Idiot, schon wieder vergessen.
Ja.
Nachts hingesetzt, durchgearbeitet. Und das ist so ein bisschen das, was oder wo man an die Grenzen stößt. Und wo man denkt oder in Selbstzweifel irgendwann kommt. Und das ist dann das Gefährliche. Ich kann das nicht. Ich bin dafür nicht gemacht. Das ist mein Traumjob, aber ich schaffe es nicht, eine Excel-Tabelle mit 4 Dingern mal auszufüllen und abzuschicken. Schafft doch jedes
aber
Kind.
Aber das ist genau vielleicht das, worauf ich hinaus will. Selbstzweifel, warum? Warum zweifelt man an sich, wenn man keinen Marathon läuft?
Nee, weil man vermeintlich anders ist.
Das meine ich ja.
Und genau. nicht
in Form passt. Darauf gerade hinausarbeiten, wo ich sage, das braucht für mich keine Diagnose. Das bedeutet einfach nur mal die Akzeptanz, auch in der Art und Weise, wie man lernt und wie man sich öffnet. Ich bin zum Beispiel, ich finde, das Schulsystem, das per se morgens um 8 anfängt, halte ich für komplett falsch.
Nicht nur die Uhrzeit.
Also das auch, ist für mich komplett
falsch. Auch dieses klassische Bild, Affe, Elefant, Leopard, Schlange und Ameise sind in einer Reihe und der Lehrer sagt, wir spielen heute, wer ist als Erster auf dem Baum?
Das kenne ich nicht. Was denn?
Also,
das Affe. Bei uns gab es nur mit dem Lineal.
Im Klassenzimmer wird nachgestellt. Ja, da sitzt ein Affe, da sitzt ein Elefant, da sitzt eine Schlange, da sitzt eine Ameise und durchaus verschiedene Tiere.
Ja.
Und der Lehrer stellt die Aufgabe, wir klettern heute auf einen Baum. Und wer das nicht schafft, ist sitzen geblieben.
Wirklich?
Jetzt, das ist die das ist das die Metapher für unser Schulsystem. Wir sind so viele verschiedene Menschen und haben so viele verschiedene Stärken und das auf die Tiere jetzt umgesetzt, dass eine Aufgabe wie auf dem Baum klettern kann der Elefant doch gar nicht machen.
Ja, also ich glaube schon, dass die Gesellschaft was braucht, was uns vereint, ne? Also dass wir alle zumindest und Rechtschreibung, also lesen.
Aber nicht den Satz des Pythagoras.
Nein, da bin ich wieder dabei. Ja. Das ist so, das ist oft an Persönlichkeiten vorbei und wir haben uns darauf mal geeinigt, dass ich finde es trotzdem auch gut, wenn wir ein bisschen mehr wieder Wert legen würden auf Allgemeinbildung, weil ich finde, auch da haben wir früh aufgehört, ne, da wirklich wieder die Bedeutung von Allgemeinwissen zu verstehen, dass es schon schön ist, in einer Gruppe zu sein, wo eine große Schnittmenge des Wissens vorhanden ist, um überhaupt kommunizieren zu können. Mhm. Aber grundsätzlich sehe ich, und das wollte ich eigentlich sagen, deshalb bin ich da eben gerade so reingegangen, es gibt einfach unterschiedliche Typen. Es gibt dicke, doofe, dünne, rothaarige, blonde Leute. Jeder hat einen Zugang. Es gibt den Kreativen, der hat einen ganz anderen Umgang. Der braucht mehr Ausdruck. Mhm. So, das war immer ich. Ich war immer jemand, der viel, also deshalb von der Diagnose würde ich sagen, hätte ich es auch, ne? Mhm. Ohne dass ich das jemals habe diagnostizieren lassen. Und ich auch gar kein großes Interesse habe, weil was hilft es mir weiter? Ich kenne nur meine Geister inzwischen im Kopf, die ich habe. Ich kenne meine Schwachstellen, die ich mag. Auch wenn ich sie nicht mag, aber sie gehören, sind Teile meiner Persönlichkeit. Mhm. Und ich weiß, wenn ich jetzt Fußball spielen will, brauche ich bestimmte Fertigkeiten. Mhm. Ich möchte jetzt nicht, dass der Fußball verändert wird, dass ich mitspielen kann. Das finde ich, das macht keinen Sinn. Sondern, was ich gucken möchte, ist dann so, die können Fußball, was kann ich? Mhm. Und das ist, glaube ich, wenn ich deinen Werdegang hier durchsehe, weil das wäre, auch da kommt es so ein bisschen durch, weil da hüpfst du schon wie im Trampolinpark mal auf jede Insel so ein bisschen, um zu gucken und sich auszuprobieren, was ich für das Schlauste halte, solange man es kann.
Aber glaubst du, dass du, jetzt haben wir 2024, wo die Thematik ja deutlich mehr in der Gesellschaft angekommen ist, als es noch vor ein paar Jahren gewesen ist, glaubst du, dass du in all deiner Zeit als jemand, der Menschen anstellt, schon immer so damit umgegangen wärst, wenn jemand so trampolinmäßig unterwegs ist? Also siehst du es heute einfacher und normaler als damals zuvor?
Also bei dir wäre ich inzwischen vorsichtig, weil das sind so zwei, drei Sachen, die da auftauchen, wo es auch verstehe ich nicht.
Vorurteil.
Ja, werde ich, weil die Namen, das sind mir zu viele Namen dabei. Das sind mir zu viele.
Da fehlen wahrscheinlich welche. So.
Nee, aber ich darf ich vorlesen, ja, ne? Ja. Du hast Go-Gärtchen.
Ja.
Du hast Henriks.
Ja.
Du hast Big Tam Tam.
Ja.
Du hast das Klaas.
Ja.
So, und wenn du jetzt noch bei mir, das heißt, das ist wie so ein, also ich nenne es manchmal so die, ich nenne es eigentlich anders, aber ich möchte den Begriff gerade nicht nennen, die Gastro-Wanderangestellten. die immer gerne bei Neueröffnungen auftauchen. Mhm. Ne? Die sind immer gerne dabei, nimm die Neueröffnung so, ich bin so cool, ich bin bei der Neueröffnung dabei, wo ist ja, aber was trägst du dem Laden dazu bei? Mhm. Wo ist deine Persönlichkeit? Wo ist das? Was
als Gast oder als Mitarbeiter?
Als Mitarbeiter. Deshalb wäre ich so bei, wenn zu viele glatte Namen auftauchen, also in einer bestimmten Kategorie, dann gucke ich erstmal und dann muss ich hinschauen. Hm. So, dann würde ich jetzt ihn, also dich, würde ich mir zur Brust nehmen und würde dich wirklich richtig triezen, richtig hart triezen.
Wenn er denn dann bei dir sich bewirbt.
Genau.
Ja.
Und würde ich ihn richtig triezen und dann würde ich auf eine Antwort warten.
Okay, verstehe.
Und ich kann dir nicht sagen, welche. Ich würde aber auf eine Antwort warten. Und wenn sie nicht kommt, wo ich sage, Bruder Junge, verstehe ich. So, wenn er jetzt mit irgendwas, ja, aber, warum, wieso, was, I don't care. So, ich brauche was aus ihm rauskommt. Und weißt du, was bei mir ist? Bei deinem Lebenslauf, was du geschrieben hast, die erste Berufswahl. Dass du beeindruckt warst, so, dass du gedacht hast, boah, das ist was mir gefallen könnte, dass du es ausprobiert hast und dich anders entschieden hast. Das ist das, was mich beeindruckt.
Aber zu Ende gemacht alles.
Ja, das meine
ich. Okay, ich habe alles beendet,
was ich angefangen habe. Das mich beeindruckt. Die Motivation, eine Ausbildung zu machen, die eigentlich was mit einer totalen Oberflächlichkeit zu tun hat, nämlich Money makes the world go round. Das ist Beinfreiheit, Porsche-Fahrer etc. Das ist ein Netzwerk. Dann ist er eingetaucht, merkt selber, das ist vielleicht nicht ganz meine Tasse. Ich ziehe es trotzdem durch und guck, ich schaue weiter. Und jetzt sehe ich, dass du lange gebraucht hast, was zu finden für dich. Dass du sehr schnell Karriere gemacht hast, weil du wahrscheinlich eine sehr outgoing Persönlichkeit bist, aber geistig eigentlich nonstop überfordert bist in dem Kontext, in dem du dich bewegst. Na, also, weil du bist nicht Henriks. Und du bist auch nicht Klaas. Egal, wie wohl du dich da fühlst. Aber das bist du so gar nicht.
Also
gar
müssen
nicht.
Wir vielleicht mal ganz kurz für alle, die nicht in Hamburg leben. Ne?
Ganz tolle Gasthäuser,
Wirtshäuser,
Bistros,
Restaurants.
Ich gucke da sehr, sehr stolz neidisch auf die, weil die machen wirklich einen tollen Job. Bin da neulich gerade im Henriks wieder essen gewesen. Sehr faszinierend, wie ihr das in dieser Qualität und in dieser Art und Weise hinbekommt. Ist aber ein bisschen eine Welt zwischen
zwischen Dammtor und Ruderbahn. Nee,
Bergsteigen und Strandurlaub.
Ach so.
Es ist beides schöner Urlaub, ist beides schön, aber es ist so, meine Welt ist mehr.
Ja, na?
Mehr so Urlaub am Bahnhof. Ja, ein bisschen dieses schäbige, ein bisschen Straße. Ich mag das. Aber Straße mit Qualität, Straße mit Liebe und mit.
Aber glaubst du, warum ich in den Läden gearbeitet habe?
Ich habe keine Ahnung.
Genau deswegen, weil ich habe die Luisenlund-Erfahrung gehabt.
Ja.
Ich habe das Internat durchgezogen und war mit den größten Unternehmerkindern Deutschlands da und kann deren Sprache sprechen. Ja. Aber komme aus der Vorstadt und habe Kleingeld bei meinem Vater in der Disco gesammelt. Und mit 14 bin ich das erste Mal sein Auto gefahren, weil ich zu einer Hochzeit musste und er was vergessen hat. So, und ich habe diesen Straßenflair in diesen Service reingebracht. Dieses Witzige, dieses Entgegentreten, dieses Outgoing, wenn einer reinkommt, einen flotten Spruch und dann denkt der Otto, der da reinkommt mit dem Stock, also Otto, und dann denke ich, oh, was passiert denn hier? So wurde ich ja noch nie behandelt. Das ist ja irgendwie ganz erfrischend.
Ja.
Und das war immer mein Key da rein.
So, während du sprichst, nur ganz kurz, weil ich genauso hab, sonst habe ich meinen Satz vergessen. Ich glaube, die Frage wäre irgendwann gefallen, wonach suchst du? Weil da ist eine Suche. Hier drin ist eine Suche, komplett.
Wonach suche ich?
Ja.
Immer noch.
So. Und da weiß ich, kriege ich eine Antwort von dir. Das 100 Pro. Also so gut bin ich schon mit Menschen. Und dann würde ich checken, ob ich das liefern könnte.
Mhm.
Und wenn ich das Gefühl habe, dass da ein Match, dass ich was von ihm habe und dass er was von mir, dann würde ich ihn, und das klingt jetzt gerade so blöde, trotz ADHS einstellen.
Würdest du anders beobachten?
Nein.
Mit ADHS einstellen, hört sich cooler an.
Also ja, im Sinne von Auge drauf haben. Ob du dich in deinem Gefühl tatsächlich nicht getäuscht hast und dann vielleicht sogar Talent fördern.
Nö.
Nee?
Zu überprüfen, meine Entscheidung überprüfen.
Nee, dann zu gucken, ob du auch das geliefert bekommst,
woran du
Glauben.
Nein, nein, nein. In dem Moment, wo ich eine Entscheidung getroffen habe, habe ich die Verantwortung.
Wie förderst du jemanden? ohne dass andere Mitarbeiter das Gefühl haben, dass du jemanden bevorzugst. Das
ist eine der größten Herausforderungen, das passiert oft.
Du musst ja Talent erkennen, bei dem einen mehr, beim anderen weniger, und dann willst du ja höchstwahrscheinlich für deinen Laden dieses Talent fördern mit Fortbildung, mit einer größeren Verantwortung.
Das gilt für alle.
Das ist so ein super Punkt.
Alle Fördermaßnahmen gelten für alle. Für alle. Das Einzige, was ich nicht mache, ich biete es niemandem proaktiv an.
Mhm. Niemandem.
Nein, nicht niemandem. Wenn ich merke, dass Leute sich selber im Weg stehen.
Ja, genau, zum Beispiel.
Dann gehe ich hin.
Aha.
Das ist eigentlich der einzige Moment, wo ich denke so, du, das ist nicht das, was du gerade glaubst. Es ist nicht dein ADHS. Es ist nicht, weil du Linkshänder bist. Ist nicht, weil irgendwas oder weil das Wetter scheiße ist oder die Gäste kacke ist. Das ist, weil du gerade nicht bist. So. Weil das ist die größte Lehre, die ich aus allen meinen Erfahrungen gemacht habe. Ich würde nach wie vor sagen, 70-75% hast du in der Handhabe. 25% bist auch deine Geschichte, deine Erfahrung, die Summe deiner Erfahrung, positiv wie auch negativ. Aber dass du immer die Handhabe hast, Dinge zu verändern. Entweder indem du sie beendest, das musst nur die Entscheidung treffen, das ist alles. Und vielleicht einmal über die Konsequenz deiner Entscheidung nachdenken. Mhm. Haben jetzt gerade einen Mitarbeiter verloren, der wollte mehr Geld haben. Und ich würde jedem meiner Mitarbeiter so gerne Geld geben, so viel mehr Geld geben. Das haben jeder hat für mich in meinen Augen verdient. Aber es ist ein Wirtschaftsunternehmen und ich muss auch wirtschaftlich arbeiten. Und es ging um 300 Euro. Und ich habe gesagt, wenn ich jetzt dir 300 Euro gebe, dann kommen 70 andere weiter nach. So, dann wollen sie alle mehr haben. Und dann bin ich pleite. Es funktioniert nicht. Das funktioniert einfach nicht. Ja, aber ich mache doch und sage, es ist alles in Ordnung. Aber deine Position ist das. Wenn du mehr möchtest, musst du die nächste Position einnehmen. Das bedeutet für dich momentan positive Randdinge, die wir für dich Wochenende frei, nicht nach 12 Uhr arbeiten, solche Sachen, ne? Also die wir alle da auf ganz viele Dinge Rücksicht genommen haben. Dann musst du sozusagen diese Dinge aufgeben und bereit sein, auch mehr zu tun oder andere zu tun, eine andere Position einzunehmen, auch Verantwortung zu übernehmen. Dazu war er nicht bereit. Dann tut's mir leid.
Was ja zumindest eine Aussage ist, aber genau. Okay.
Aber vom Ding her habe ich ihm gesagt, bleib einfach ein halbes Jahr, jetzt halt die Fresse, mach dich emotional mal, denk jetzt mal nicht an die beschissenen 300 Euro, sondern guck mal nur auf das Positive. Wochenende frei, junge Familie, das musst du erstmal hinkriegen in der Gastro, die wir betreiben. Dass wir Familienvätern oder auch Müttern das gewährleisten oder versuchen zu gewährleisten, und das gelingt uns ganz gut, Wochenenden frei zu haben. Mhm. In der richtig sexy Gastronomie. Nicht irgendwie, oh, ich muss jetzt alles an Leidenschaft aufgeben, ich muss jetzt irgendwie nach koordinieren, sondern du kannst es mal. Und da geben wir uns Mühe. Das ist ein Wert. Das ist ein richtig hoher Wert. Und jetzt muss ich mal gucken. Und er war immer nur unzufrieden. Warum? Er hätte auch 450 oder 50 Euro sagen können. Hätte er auch nicht bekommen. Weil es geht nur um irgendwas. Man kompensiert, man transferiert eine Unzufriedenheit auf irgendeinen Faktor, der nicht der Grund ist. Mhm. Ich sag mal so, ein Beziehungsstreit über eine nicht zugeschraubte Zahnpasta geht nicht um die Zahnpasta. Mhm. Es geht um was anderes. Ich weiß jetzt nicht, warum bei der. Aber das ist, glaube ich, was ich dann könnte. Und wenn ich dann gute Leute habe und wie gesagt, ich mochte die Energie, als du reingekommen bist, das Strahlen, das Ganze drumherum. Ich habe den Zettel gelesen, war sofort sympathisch irgendwie, ne, weil ich da eben, das ist so eine schöne Wellenreise, die immer. Da würde ich was finden.
Das finde ich ja super interessant, weil das ist ja höchstwahrscheinlich das Wichtigste, was jemandem auch in deiner Position passieren kann, dass du jemanden hast, der Vertrauen in dich hat und dich fördert, ohne dich machen zu, also ohne dir Narrenfreiheit zu geben.
Eine Sache, die ich dir sofort rausprügeln würde, verbal, ist ich.
Du.
Nein, ich. Dein Ich in deinen Sätzen.
Ja. Oh, sagt wer?
Naja, gut, aber das ist ja, ich weiß ja, was es heißt.
Hab ich das?
Ja.
Ja?
Das ist ja der Spiegel. Du, das ist so einfach da bei den anderen. Ich würde sofort sagen, ich habe ein bisschen reingebracht. In ein Unternehmen, was aus 50 Mitarbeitern besteht, ist nicht. Gibt's nicht.
Er war ja nur der
Host. Ja, aber nochmal, trotzdem, ich sage es ja nur, ich würde es hier trotzdem rausprügeln.
Das war der eine Satz, den ich gesagt habe, dass ich das mit reingebracht habe. Aber so ist es.
Und da bin ich sofort hellhörig.
Aber das ist doch auch das, was du am Anfang gesagt hast, dass man sich so ein bisschen selbst schätzen soll und wissen, was man kann und nicht kann an dem ADS.
Ja.
Und das weiß ich, kann nicht. Ich kann auf diese Menschen zugehen, egal wer es ist. Hm? Es ist ein Milliardär, es ist ein Promi, es ist das, ich bin derselbe.
Meine Erfahrung sagt mir aber, wenn du den Satz ich sage, sagst, ne? Hältst du jetzt auf einmal 5 Leute sind jetzt unserem, spinnt der?
Mhm.
Die dich eben gerade noch weg, aber jetzt schiebst du die weg.
Mhm.
Was passiert? Die schieben dich weg.
Mhm. Also
bist du wieder schon in einer Sonderposition. Das sind ganz kleine Dinge. Das ist so, das ist so.
Machen
so,
wir bitte, aber das ist freezen wir bitte den Satz von Tim so, ja. Und bringen ihn in die Galerie, ja, mit den intelligenten Sätzen. Das passt da hervorragend rein.
Spannendes Thema. Möchtest du noch was dazu sagen, bevor wir hier diese Hobbypsychologie weiter betreiben, aller Melzer? Dr. Nee, Melzer berät schlecht.
Du bist nicht schlecht. In deiner Psychologie.
Ja, ich, krass.
Ich, also ohne so.
Ich bin doof.
Ich gebe euch Geschenke.
Relativ einfach.
Ja. Ich gebe euch Geschenke einmal, okay? Ja,
gerne.
Dann können wir nämlich auch den Kreis weiterschließen.
Ja. Und ich habe ja auch noch ein Geschenk für dich, Tim.
Ja.
Ein Pulp Fiction Geschenk, aber unser Gast fängt natürlich an.
Ja?
Ja, natürlich.
Okay. Dann frage ich euch.
Jetzt wird's schwierig.
Blau?
Bitte nicht rot.
Oder grünisch rot?
Blau.
Ah, ich hätte grün-rot genommen.
Echt?
Ja, definitiv. Perfekt. Ich meine,
grün-rot ist so eine schlimme Farbkombination.
Das ist für dich? Ja, natürlich.
Und das einfach für dich?
Ja, na klar, Tim. Was denn sonst? Oh, hast du das gemalt?
Wir haben einen Bobby Serrano für euch beiden.
Das ist aber schön. Der ist doch in der Quartergalerie.
Genau, da bin ich jetzt auch.
Da habe ich mich tätowieren lassen.
Hä?
Ja.
In der Galerie.
In der Quartergalerie, in diesem.
Sind abstrakte Vögel.
Da hier, erinnere dich an
ihr
den
Vögel.
Erinnere dich an dein Bullerei-Jubiläum.
Das ist aber nicht von dir.
Das ist Bobby Serrano.
Cool. Muss das jetzt klingeln bei mir?
Ja.
Hilf mir.
Nein.
Ist meins ein Burger oder ein Wal?
Ein Rotkehlchen.
Ein Rot ist aber wirklich schön.
Ja.
Bei mir ist das eine blaue Amsel.
Es ist
eine blaue Amsel.
Die Kunst ist dafür da, abstrakte Vögel zu malen, denn die Vögel.
Weil wir so abstrakte Vögel sind.
70% der Vögel sind schon ausgestorben, der Arten. Und die sind die Vorläufer immer, was den Menschen angeht.
Okay.
Das heißt, die sterben aus, wir ziehen hunderte Jahre später irgendwann hinterher.
Okay.
War schon immer so.
Zugvögel.
Und er hat sich dem gewidmet und macht die in abstrakt. Ganz verschiedene
Dinge. Mich interessiert der Satz, war schon immer so. Wie oft ist das denn schon gewesen, dass der Vogel ausgestorben ist, der Mensch? Dann der Vogel, dann der Mensch. Kam das schon häufiger vor?
Nee, aber das war so wahrscheinlich, die Eiszeit kam, die Vögel sind zuerst gestorben und dann die Dinos. Und jetzt ist so. Keine okay, Ahnung, gut, aber ja. Ihr wisst. So ist eine,
ich weiß, was du
meinst. Ist eine,
ich bin total,
war schon immer so.
Es ist eine Prophezeiung.
Ich bin total gerührt und Bobby Serrano ist ja jetzt nicht irgendwer, ne? Also.
Ich kenne ihn nicht.
Millantor-Galerie, eigentlich der Haus- und Hofkünstler, alles, was so San Pauli, Viva Con Aqua-Welt angeht, ja.
Ja,
und ich bin mir ehrlicherweise sicher, dass ein Bobby Serrano auch in der Bullerei rumfliegt.
Ich also, bin mir relativ sicher, dass ich sogar einen Hängen habe, wenn ich das Bild sehe,
ja,
bei mir. Aber wie, ich kenne mir Namen, Schall und Rauch.
Richtig,
kann
richtig
ich mir nicht merken. Vielleicht habe ich ihn mal kennengelernt. Es ist wirklich schön, ich habe immer Angst, wenn ich Kunstgeschenk kriege. Ich habe auch einmal hier von unserem Kameramann was geschenkt gekriegt.
Stimmt,
ja.
Im Hotel für Jahreszeiten, in der Präsidenten-Suite.
Hängt bei mir in der Küche.
Siehste. Ja, also. Aber,
Und Kunst zu verschenken finde ich wahnsinnig schwer.
Ich auch.
Ganz gefährlich. Aber es ist auch eine Größenordnung. Selbst wenn ich es jetzt richtig hässlich gefunden hätte, hätte ich es ja irgendwo hinter eine Tür hängen können.
Das ist so Hutablage hinten auf dem alten Mercedes, so neben der Klopapierrolle.
Umfeld ist auch egal, ne?
Also,
vielen Dank.
Wirklich.
Und du malst selber?
Sehr, sehr gerne. Nichts.
Hast du nicht gesagt, du stellst da auch aus?
Nee, ich baue da gerade eine Studioküche zum Filmen.
Ah, endlich kommen wir zum Thema. Vorher gibt's aber noch das hier, Tim. Du hast Pulp Fiction gesehen, ne?
Na, nicht wirklich.
Naja, komm.
Was?
Natürlich hast du
ihn gesehen. Na klar. Also ich kenne die Ausschnitte, da wird getanzt.
Und da gibt's ja diesen
da wird getanzt, Koffer, ne? Dann gibt's den
Koffer, was, wo das Gold rauskommt.
Ja, das weiß ich zum Beispiel nicht. Ich weiß, es geht um Burger, um diesen legendären Salatburger und irgendwas hat auch mit Popo-Liebe zu tun.
Und LSD.
Das weiß ich zum Beispiel schon nicht.
Sehr geehrter Herr Melzer, ich habe in einer letzten Folge Fiete Gastro.
Das ist zum Beispiel, wenn zu viele Leute was gleichzeitig gut finden, mag ich es nicht.
Und das ist eine geile Haltung, das ist eine Anti-Haltung. Dagegen sein ist besser als dafür.
Nee, ich bin nicht dagegen. Ich lasse mich dann nur, ich warte erstmal ab.
Ja, war nicht gut?
Ich hab so ein Dagegen-Gefühl gemacht.
So?
Wenn zu viele dafür sind, bin ich dagegen.
Ja.
Allein um das Gespräch und alles so ein bisschen
ja, aber das habe ich ja ständig.
Anzufeuern.
Guck. Naja, aber das ist ja Tim Melzer in Reinkultur gegenpositionieren.
Ja, nein, wirklich. Ja. Mein Problem ist, und deshalb rede ich, habe gerade heute eine Anfrage bekommen, einen Keynote-Speaking-Vortrag zu machen. Mhm.
So.
So, heißt das so? Keynote-Speaking-Vortrag?
Ja. Eine Keynote zu halten.
Mit dem Rollkragenpulli bei Apple wahrscheinlich.
Ja, sowas in der Richtung. Und er sagt, das bedeutet ja, dass ich alleine auf der Bühne stehe und eine Meinung vertreten müsste. I don't like it.
Mhm.
Das ist das Schlimmste bei mir beim Kochen. Wenn ich so, deshalb habe ich auch keine Rezepte, weil ich weiß in dem Moment, wo ich sage, man macht das so und so, ist der Satz schon falsch. Und das macht mich wahnsinnig in mir. Und ich habe das, wir sprechen, wie schaffe ich das manchmal, meinem Kochen mehr Bedeutung zu verleihen, und auch selber dran zu glauben.
Ja.
Weil ich glaube nicht dran. Ich kenne 1000 Wege, wie man ein Ziel kommt. Und wenn einer sagt 56 Grad, dann bin ich mir sicher, dass er noch nie 56,1, 2, 3, 4 ausprobiert hat. Das ist Bullshit. Und ich mag das nicht, ich würde es gerne können, eine echte Meinung zu haben. Ich habe eine Überzeugung, ich habe eine Haltung. Aber eine richtige Meinung.
Und ein Autoritätsproblem.
Nee, wenn jemand Autorität hat, dann akzeptiere ich.
Also zum Beispiel die Autorität eines Rezepts. Du machst auch nochmal extra, du weißt es besser.
Nee, ich bin aus der Mitte raus. Also ich fange die ersten 3 Schritte, folge ich noch und dann ist für mich langweilig. Und dann denke ich so, okay. Jetzt ist aber auch so, der Prozess dauert mir zu lange zu lesen, zu wiegen, zu kochen oder was auch immer. Also bei mir hat es mich richtig wütend gemacht eben gerade. Also wütend, ne?
Ja, als die Grammzahl.
Nee, als du 900 Milliliter gesagt hast.
Ja,
bei allem hast du nur Selle und dann kommst du mit 900 Milliliter. Was soll dir der Zusatz? Ne?
Ja.
Warum 900 Milliliter auf was? Macht für mich keinen 50 Gramm Sellerie. Hast du es denn schon mal mit 55 Gramm probiert?
Ich habe hinten mitgesprochen.
Es ist eine Orientierung.
Übrigens.
Es ist so eine Art Geländer.
Weißt du, was mein Gedanke dabei war? Mein Gedanke war, dass irgendwann die Frage von dir kommen könnte, für wie viel Personen. Und ich habe gedacht, die 900 Milliliter könnten dir eventuell mit deiner Erfahrung als Koch sagen, er hatte so und so viele Personen zu bekommen.
4 Personen.
Bollo macht man nicht für Personen.
Ja.
Bollo macht man für Wochen.
Aber ja, Bollo hat keine Menge.
Mag ja sein. Aber trotz alledem, das war der Grund.
Das ist Gesetz.
Okay, also jetzt pass auf. Sehr geehrter Herr Melzer, ich habe in einer der letzten Folgen
viele Gastro,
der mit Richard Rauch, gehört, dass sie sich so etwas wie einen goldenen Grammelknödel wünschen. Entsinnst du dich?
Ja.
Als ich das gehört habe, dachte ich mir, warum eigentlich nicht? Gedacht, getan. Den Rest lese ich jetzt mal nicht vor. Ich hoffe, außer das hier, ich konnte Ihnen damit eine kleine Freude machen. Mit den besten Grüßen aus dem sonnigen Kärnten, Mario.
Das
ist schon stark.
Also jetzt nicht von Jan Philipp.
Was? Nein. Ist von Mario Vidoni aus Österreich.
Vidoni, also Südösterreich.
Das ist geil. So, warte, ist so. Das ist geil.
Ist das nicht geil?
Das wirklich, oder?
Sag mal, geht mit dem 3D-Drucker.
Also das finde ich jetzt wirklich, ich habe wirklich so viele Sachen. Das
ist eine Kunstsendung heute.
Wie heißt er?
Das ist Mario Vidoni.
Mario, was soll das? Warum machst du das direkt nach meinem Geschenk?
Hä?
Warum gibt Mario das nach meinem Geschenk?
Das ist doch toll. Da wird aber auch Kaffee reingepackt.
Ist das denn?
Das ist der goldene Grammelknödel.
Ach so.
Scheinbar habe ich den verliehen bekommen. Ich wollte nur einen goldenen, es gibt Dinge auf meinen Reisen bei Kitchen Impossible, die mich wirklich nachhaltig begeistern. Und das sind perfekte, einfache Sachen. So, ich habe auch manchmal perfekte Grundsituationen oder Menschen, auch das, aber perfekte, einfache Sachen. Und Grammelknödel ist ein Kartoffelkloß, der mit Grammel gefüllt ist. Grammel ist so ausgelassenes Spatenspeck. Musst du los?
Nee, ich würde eins mitnehmen.
Alkoholfrei ist das, nee, ne?
Ja, ich nehme eins mit Grün.
Ja, erzähl weiter, Tim.
Und dazu guck mal auf die Uhr, oder?
Ja, wieso denn?
Ich bin gleich eingeladen.
Ah ja,
zum Essen.
Ah ja.
Und
da will er nüchtern.
Von meinem besten Freund, der will mir mitteilen, dass ich sein Trauzeuge werde.
Was er noch nicht weiß.
Und da freue ich mich schon drauf. Und da dachte ich, gut, da trinke ich eh ein Glas Wein.
Bitte mal die Story mit Grammelknödel.
Also der Grammelknödel, und ich habe in der schwarzen Box Grammelknödel bekommen. Klöße ist wirklich, ist eine größte Herausforderung. Klöße und Reis, lustigerweise.
Ist der mit Mohn?
Nee, mit Grammel.
Ist der Germknödel.
Dann hieß es ja Mohnknödel.
Pardon.
Grammel, also so Grammel ausgelassenes, knuspriges Spatenfett. Und das war so geil gefüllt, wenn du, und der war gekocht, wenn du den geschüttelt hast, dann hat er gerasselt. Und das hat mich so, wirklich, ich weiß, wie schwer das ist, trocken auszubacken, Feuchtigkeit rein,
festbrücken. Der muss ja in der Hülle dann gewesen sein.
Ja, der war perfekt, der war fluffig, der war würzig, aromatisch, buttrig irgendwie so. Und das war eine der Top 5 Mahlzeiten, die ich hatte. Und dieser Grammelknödel ist sehr oft für mich das Beispiel, wenn wir inhaltlich redaktionell reden, sagt, denkt an den Grammelknödel. Das Ding, das war so eine Herausforderung, das war so simpel und so einfach. So ein kleines Wirtshaus in der Nähe vom Hangar 7 gewesen. Sensationell. Also, und da aus irgendeinem Grund habe ich jetzt sozusagen einen Pokal bekommen und das finde ich auch geil. Ich finde, alles, was man mit Gold überzieht, bekommt, wenn es eine Klopapierrolle ist. Ich liebe so mit Blattgold oder ich sprühe gerne Sachen mit Gold an, aber nur um da so zu gucken, welche wirken. Mülleimer in Gold angesprüht, ein hier die Mülltonne draußen, die wir bei uns stehen haben, mit Blattgold bezogen. Mhm. Das ist auf einmal so, wow.
Also Notiz an mich, mal unter Gold duschen.
Aber das ist zum Beispiel,
damit ich mag.
Ja, klar.
Aber das ist richtig geil. Oder guck mal, das ist Kammelknödel in Gold und sieht geil aus.
Wollt ihr auch sagen?
Ich find's auch.
Alle Zuhörerinnen, dann bitte auf unserem Social Media Kanal Instagram folgen, um sich das mal anzugucken, wie es aussieht. Was für eine Überleitung, denn ey,
aber
wir müssen
auch kulinarisch
jetzt
kulinarisch heute, ne? Werden. Baklava, Serrano Schinken und jetzt auch noch den
Serrano Schinken. Sehr gut, Tim. Das ist der zweite Flachwitz für heute. Wir müssen jetzt mal in die Richtung kommen, weswegen er auch hier ist, der liebe Andy. Tim, weil dann hat er sich selbstständig gemacht und hat relativ krass von null auf mittlerweile wahrscheinlich 50.000 Instagram Followern bekommen, dadurch, dass er sich 100 Tage lang den Nerv gegeben hat, alles, wirklich alles in eine Insta-Story Tag für Tag zu packen, was er an einem jeweiligen Tag gegessen hat, und hat das Ganze Andys Brotdose genannt. Mhm. Richtig?
Insta-Reel.
Ein Insta-Reel, ja, das ist für Tim egal.
Für uns vielleicht.
Ja. So, und in diesen Stories siehst du mit dieser unheimlich nervigen Stefan Raab Voice-Over-Stimme: Ah, wir gucken, was heute alles gemacht wird. Schau mal, wer da kommt. Du weißt, dieser Typ, der da genauso ätzend redet.
Kannst du bitte aufhören, Leute nachzumachen oder irgendwas?
Ja.
Danke.
Und damit hat er offensichtlich so einen Erfolg, dass er nicht nur hier sitzt, weil das ist natürlich ein Erfolg, sondern er kann davon leben. Und darüber
reden wir. Kannst du mir da was zeigen? Weil ich kenn's nicht. Okay, liegt aber daran, dass ich zum Beispiel so viel ADHS habe. Also wenn spaßeshalber formuliert, nicht diagnostiziert, bitte. Bitte hört auf, da irgendwie jetzt so das Ding. Dass ich keinerlei Konzentration hätte, mir diesen Schrott, der da so viel ist, anzugucken.
Willst du die, sag mal eine Zahl. Ich habe 100 Folgen gemacht. Für mich fällt es gerade schwer, was auszusuchen.
Ja, 73.
Oh, die ist gut. 73 ist gut. Wirklich. Quersumme 10. Boah, stark.
Oh, 73 wird doof, weil es egal.
Was machen Sachen? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Andys Brotdose. 100 Tage lang alles das, was ich so esse. Angefangen mit einem schönen Frühstück mit dem Brautpaar, so ungefähr sah meine Schlachterplatte aus, habe ich es mir dann schmecken lassen, um wieder unter den Lebenden zu sein. Danach habe ich dann das Auto gepackt und bin zusammen mit Philipp nach Berlin gefahren, denn ich war richtig fertig. Also brauchte ich einen kleinen Zwischenstopp. Erstmal an der Tanke gehalten und eine kleine Bockwurst vernichtet.
Das ist Berlin, Alter!
Mein Bezirk, mein Viertel, meine Gegend.
Wir sind bei Ulrich.
So sieht mein Gesicht jedes Mal aus, wenn ich in Berlin reinfahre. Ich liebe diese Stadt einfach. Eine kleine Kuschelanheit noch von Rudi, danach gab es einen saftigen Burger von All In, der wirklich sehr gut war. 8,6 von 10. Berlin, tschüss, ich muss weiter nach Hamburg. Da habe ich noch schnell Jan eingepackt und wir sind ganz gemütlich nach Hamburg gefahren.
Ja, das ist ADHS-Content.
Ey, mach mal weiter.
So, und davon lebt
das denn? Kann sich doch keiner angucken.
Ja.
Hast du soziografische, also Daten von Menschen und Altersgruppen, die das sehen?
Das können doch nur Leute gucken, die auch Alufolie auf Plomben geil finden.
Na, das ist ja Quatsch.
Sobald das Maul aufgemacht wird, da sagst du mal weg, weiter.
Ich glaube, dass du genau deswegen dran bleibst, weil es irgendwas in dir triggert.
Mhm. Du warst ja auch nicht abgeneigt, gerade das zweite Video noch zu gucken, wenn wir ehrlich sind.
Ich wollte gerade sagen, das müsst ihr nicht übertreiben. Ich bin auch Gastgeber und ich versuche einigermaßen auch da mich kurz drauf einzulassen und Dinge zuzulassen. Das kann ich schon ganz gut. Aber,
okay, aber der Erfolg gibt dir mir recht. Erzähl doch mal ein bisschen, bitte, Andy, wann, zu welchem Zeitpunkt, wie passiert ist und warum du davon
recht kannst. Recht ist immer frei. Also ich habe ja jetzt gerade nur, ne, so, das ist schon schräg hier gerade.
Aber das muss ja nicht schlimm, das muss ja nicht schlecht sein.
Also ich, in meiner Welt gab es mal eine Internetseite, auf die ich manchmal gegangen bin.
Rotten.com.
Dankeschön. Ja. Rotten.com.
Ich wusste es. Das sage ich aber, Tim. Das so. Ist,
und dann bin ich, irgendwann habe ich das gesehen, dass ich, nein. So, ja. Dann bin ich nicht mehr auf diese Seite gegangen. Das
mag ja sein.
Aber hier bin ich nach 30 Sekunden bei nein.
Ist Tim Zielgruppe für das, was du machst?
Definitiv nicht.
Ah, gut, dann ist doch gut.
Mein ältester Fan ist 63.
Ja.
Aber taub, stumm.
Ja. Und blind.
Der Weg dahin war, ich habe parallel die Kochshow gemacht mit Felix. Wir sind jetzt bei Folge 40, Felix Hartmann. Und wir haben
die auch gleich einmal zum Gucken.
Ja,
wir,
machen, Sachen,
wir, haben die? Was, wir haben was kochst du gemacht.
War, mit Sepp.
So heißt die. Nee, was bei Sepp, was machst du? Ist ja bei ihm.
Ja.
Bei uns ist was kochst du.
Ja.
Wer
war zuerst?
Sepp.
Okay.
Definitiv. Shellhorn. Aber die Idee war, ich zeig Felix ein bisschen, wie man kocht. Ich habe mir das
Felix wem?
Felix Hartmann, der auch Social Media macht, und er war, zeig mir mal, wie man kocht und wir filmen das. Mhm. Und ich mache die Rezepte, ich koche und wir kochen dann zusammen die Dinge, die ich mir ausdenke. Was kochst du? Mhm. Und ich wollte aber irgendwann entweder ganz oder gar nicht. Wollen wir eine Folge gucken?
Ja, komm mal her, Tim. Du kriegst jetzt mal den Ice-Cream-Burger.
Du riechst gar nicht mal so gut heute. Andy, das erste Mal. Patisserie. Patisserie ist welche Abteilung in der Küche? Entremetier macht Sättigungsbeilagen. Der Saucier macht Soßen, Fleisch. Mhm. Ja, dann herzlich willkommen zu einer Folge Was kochst du in der Patisserie?
Edition.
Was machen wir denn heute?
Wir machen Eiscreme-Burger.
Stark.
Meine Lieblingsschokolade auf der ganzen Welt. Rum-Traubenuss. Das versuchen wir jetzt nachzumachen, aber Whisky-Traubenuss. Whisky ist ein bisschen ewiger, ein bisschen schöner für das Gericht.
Das ist ein Schmackofatz.
Und womit starten wir denn?
Wir starten mit dem Buns. Da habe ich hier Butter.
Den? Den Whisky-Tester. Achso.
Jetzt machen wir uns ein Kamarell. Kamarell?
Ja, zwei Eis mit Kamarell. Zwei Eis mit Kamarell.
Dazu ein bisschen salzige Butter. Und Zucker. Zauberwort bei Karamell ist in Ruhe lassen. Das Karamell sollte ungefähr so jetzt aussehen. Und weil wir es ein bisschen besonders haben wollen und ich habe meinen Rum-Traube-Nuss, ist meine Lieblingsschokolade, haben wir jetzt die Whisky-Abwandlung. Glenmorangie hat einen richtig geilen Whisky rausgebracht. A Tale of Ice Cream. Da packen wir jetzt einen ganz kleinen Schuss rein, einfach nur damit das Karamell so einen kleinen rauchigen, vanilligen Geschmack vom Whisky kriegt. Und danach schön in Bewegung bleiben. Genau. Kochen mit Alkohol, bitte ab 18 und genussvoll genießen.
What?
Maßvoll
genießen. Und was wir jetzt machen, einmal unsere getoasteten Buns reinlegen, chillen lassen. Boah, das sieht wild aus.
Mmh, diese Karamell.
Okay, Wasser, kleiner Topf. Sag mal, wie du Schokolade schmeckst.
Wasser, kleiner
ja.
Topf.
Ja.
Okay. Da sind wir wieder.
Ja, da sind wir wieder. Das war ein Rezept für eine Whisky-Marke, was ich mir hergeleitet habe, wo ich alle Geschmackskomponenten, Brioche, Karamell aus dem Whisky in ein Gericht bringen sollte. Dann bin ich auf diesen Eiscreme-Burger gekommen. Ja.
Gericht ist gut.
Danke. Und dann habe ich diese Kochshow gemacht an meinen freien Tagen neben Restaurantleitung Klaas.
Ja.
Bin ich immer an meinem freien Tag zu Felix und wir haben zusammen gekocht.
Das ist auch seine Küche, oder was?
Ja, ist auch Felix' Küche. Und irgendwann habe ich mir gedacht, ich brauche was, was täglich ist, weil ich nicht vorankomme mit meinem von mir erhofften Erfolg oder dass Instagram was wird bei mir. Mhm. Es hat stagniert. Es waren immer mal wieder ein paar Follower, aber es war kein Konzept, was einmal die Woche kommt, wo alle sich raufstürzen und war so, wow, das gucken wir uns jetzt immer an. Super tolles Format, einmal die Woche mit Felix, ich liebe das. Aber ich brauchte was, was täglich kommt, weil der Algorithmus bei Instagram nur funktioniert, indem man ihn täglich penetriert. Und dann habe ich mir überlegt, was kann ich täglich machen, was ich leicht einbinden kann in meinen Alltag, was ich eh immer mache, Essen. Ich filme alles, was ich esse, ich bin nur unterwegs, ich esse eigentlich nur auswärts, es sei denn, ich bin mal arbeiten in der Gastro, dann esse ich Perso-Essen oder ich baller mir abends mal eine Tiefkühlpizza oder die Reste von gestern irgendwo rein. Und das habe ich dann verfilmt und nachgesprochen und irgendwann war ich gelangweilt von dem Nachsprechen, weil ich es ganz normal gesprochen habe zuerst und habe dann diese Tendenz zu dieser Stefan Raab-Stimme damals gekriegt. Das war auch vor seinem Comeback übrigens, über das wir bitte nicht reden. Und dann bin ich in dieses Schreien, Komische reingekommen und meine Wortwahl ist ja dann immer so, Schlachterplatte, räumt die Scheiße alleine auf und so. Und dieser Charakter, dieser Comic-Stimme kann sich sehr viel erlauben in dieser Show. Er kann sehr viele Leute fertig machen, obwohl er lustig dabei rüberkommt, als eine ernste Stimme. Naja, so hat das Fahrt aufgenommen und ist zu dem Format Andys Brotdose geworden und wurde 100 Tage lang durchgezogen. Jeden Tag gab es ein Video, um 7:45. Und das hat dann so eine Wellen geschlagen, dass Marken aufmerksam wurden und die Followerschaft gewachsen ist. Ich als Person, wie du wahrscheinlich an dir auch weißt, gut zu vermarkten bin. Deswegen hat das irgendwie schnell geklappt, dass ich mich da selbstständig mitmachen konnte und wollte. Ich wollte immer selbstständig. Ich habe 5 Konzepte von Gastronomien auf meinem Laptop, die ich schon immer machen wollte. Ich gesagt, das braucht Hamburg, das müssen wir machen. Und habe mich immer davor gesträubt. Und jetzt hat es irgendwie so geklappt in der Selbstständigkeit. Und bin dankbar, aber immer noch ehrfürchtig. Ja, das ist so ungefähr der Weg.
Ich überlege gerade, ob ich eine Meinung dazu habe.
Ich habe eine. Ich finde das, ich finde es einfach nur klasse und ich finde es so toll zu sehen, mit was für einer Leidenschaft und einem eigenen Faden er da an die Sachen rangeht und auch so ehrlich hier sitzt zu sagen, ich wollte den Erfolg auf Instagram. Ich wusste, dass ich Instagram in Anführungszeichen richtig füttern muss, um das zu tun. Hört sich leicht an, aber jeden Tag um 7:45 ein Video rauszuhauen, was ja nicht im One-Take gemacht ist, sondern auch bearbeitet werden muss, ist ja so viel Disziplin, so viel Liebe, so viel Emotion. Und dann auch noch zu sagen, im Idealfall will ich damit Geld verdienen, mich also kommerzialisieren, da finde ich schon toll. Also ist ja ein absolutes kontemporäres Geschäftsmodell und dann noch so ehrlich zu sein, zu sagen, ich will Fame damit haben. Ich will, dass mich die Leute beobachten.
Ich finde ich inhaltlich jetzt spannender als die Sache an und für sich. Deshalb ich so die, ich sag mal, die nächsten 2-3 Fragen müssen von dir kommen, weil ich habe so eine Sache. Ich merke, wie ich auf Abwehr gehe, ne? Mhm. Dass ich das gar nicht geil finde, was du da machst. Und das hat lustigerweise was mit meiner Welt zu tun.
Gastronomie.
Nee, ich mach's wirklich, weil ich es liebe.
Das würde ich mir gar nicht vorenthalten wollen.
Ja, aber das ist nicht einmal gefallen. Und das ist jetzt konfrontiere ich ja jemanden mit einer Aussage.
Hast du es von Anfang an geliebt oder hast du es gelernt zu lieben?
Nein, ich bin reingegangen, ich habe es geliebt. Weil das ist mein Momentum gewesen. Ich bin das erste Mal in der Küche und ab dann war ich hooked mit der Atmosphäre. Dann habe ich
also Thema Authentizität.
Darum geht's ein bisschen. Und das ist vielleicht das, was ich auch manchmal dieser Instagram-Welt vorwerfe, wo ich manchmal denke, vielleicht rieche ich mehr die Agentur hinter einer Geschichte, als dass ich mir, da ist jemand, der kommt aus dem Intrinsischen, der hat dieses Bedürfnis, er möchte was erzählen, er möchte, guck mal, ich bin damals, und das mag überheblich, arrogant, und vielleicht bin ich auch gar nicht so, und das ist eine verschrobene Selbstwahrnehmung. Ich wollte Menschen zu Hause an den Herd ranholen. Ich wollte, dass Kochen normal wird. Das habe ich mal gesagt. Das wurde mir um die Ohren gehauen. Weil zu dem Zeitpunkt war Kochen, das mediale Kochen, war immer nur besonders. Es war immer nur hier, da war es das Größte, das Teuerste, das Beste. Da sind wir halt wieder angekommen. Ne? Wir sind reinigt, so 30 Jahre später schließt sich der Kreis und wir sind schon wieder in so einer Art Food-Snobismus unterwegs. Und das ist, glaube ich, nur, ich versuche euch nur zu erklären, warum ich das jetzt gerade so. Ich könnte jetzt nett sein oder so, aber ich glaube, das ist deshalb die Nähe, die wir auch gerade miteinander haben, während ich das sage. Ich traue mich, das dir zu sagen, weil ich glaube, dass es eine Meinung ist, die du aushältst, weil du einfach einen Standard hast, aber vielleicht auch da eine Facette in dir reinbringt oder in der Kommunikation zumindest reinbringt. Weil ich habe nur gehört, ich brauchte was jeden Tag ist. Ich konnte das gut vermarkten. Ich habe irgendwas und es ging nicht einmal so um. Das ist meine Welt. Meine Welt ist so emotional.
Vielleicht wäre das ja noch gekommen.
Bitte?
Vielleicht wärst du noch gekommen und der fängt damit an, worauf er besonders stolz ist.
Einschränken. Ich hab's gehört. Und es ist toll. Der Erfolg ist gut. Aber das ist die Frage, der Erfolg auf meine Kosten. So sehe ich das gerade. Übertrieben. Für meine Welt. Das ist so jemand, es müsste, es gibt so Beauty-Influencer. Einigen glaubst du das 100%. Und dann gibt's Leute, die sagen, damit kann man Geld machen. Einige Leute gibt, die machen ihre Verkäufe über irgendeinen Gewinncode oder irgendeinen Prozentcode, wo du weißt, die sind einfach nur gekauft. Das bedeutet denen gar nicht. Und dann gibt es wiederum Leute, denen bedeutet das vielleicht. Es gibt vielleicht auch im Podcast-Segment. Es gibt ja einen Grund, warum wir keine Werbung einsprechen. Ich zumindest nicht. Du. Weil ich kann nicht so tun, als ob. Das fällt mir schwer. Das geht so. Selbst wenn ich es vielleicht gut finde. Ich mache lieber Werbung umsonst für Dinge, so die ich aus dem, hier, dein Backler, hier, das Backler war. Der, wie heißt der, Bruno? Nicht Bruno?
Wer?
Bobby Serrano, solche Dinge. Über irgendwas, über irgendein Gerät. Sofort bin ich dabei, weil so, ja, finde ich gut, fertig.
Du bist zu schnell. Du bist zu schnell mit deinem Urteil gerade.
Ja, ich weiß. Deshalb, ich lasse euch ja auch nur an dem Prozess teilhaben. Ja. Was ich für wahnsinnig stark halte. Ich könnte das sofort abbrechen. Ich würde sagen, ey, super stark und krass. Und wie machst du das denn?
Ja.
Aber das würde mich langweilen. Mich interessiert gerade nicht bei dir, wie man damit Geld verdient. Das hat mich bei anderen Influencern interessiert. Mich interessiert nach wie vor, wo willst du hin? Und der Satz ist ja schon gefallen. Jetzt ist es aber in meiner Welt. Und ich hatte eben noch einen Verbündeten. Jetzt muss ich erstmal wieder den Verbündeten suchen, was unsere Schnittstelle angeht.
Ja,
unsere Schnittstelle ist, dass wir beide Aufmerksamkeit.
Wir brauchen also nur Flüssigkeit,
dass wir schnell im Kopf haben, ne? So, ich habe gesehen, wie du die Flasche gedreht hast. dann ist mir erst aufgefallen, dass du eigentlich aus dem Servicebereich kommst. Jetzt macht der Servicemensch macht Kochvideos. Finde ich das gut? Finde ich das nicht? Nee, es ist erstmal in Ordnung. Finde ich. Und dann darf man aber auch sagen, und jetzt gehe ich fachlich auf Augenhöhe an dich ran und sage, ist nicht ganz meine Tasse Tee. Die Stimme verstehe ich nicht genau. Diese schnelle Schnitte, was interessiert mich wirklich? Was interessiert mich? Interessiert ist ein Scheißdreck, was ein Mensch jeden Tag isst. Aber das ist das Instagram. Also das ist das Internet. Da gibt es Dinge. So, ich finde die Comedy-Einschnitte, das finde ich fachlich herausragend gemacht. Zu wissen, in dem Moment, du machst Kamerell, sagst du, und irgendeiner weiß, da gibt es einen Ausschnitt. Irgendeiner hat ein Wissen.
Aber du vermischt Formate, das ist das Problem gerade. Nee. Mein Kochformat und das, was ich mit Felix mache und kochen aus kompletter Leidenschaft und wie im Intro auch gesagt, von mir selbst behauptend relativ okay. Und den Katalysator Brotdose, der mir unfassbar Spaß bringt, in der Comedy-Variante, die ich sehr authentisch meiner Meinung nach rüberbringe, sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also das ist so wie im Restaurant, das Schnitzel für 38 Euro, was dir eine schöne Marge bringt, und dann gibt's wieder ein schönes Gericht, was richtig Spaß bringt zuzubereiten, aber die Marge ist relativ klein. Und mein Schnitzel ist die Brotdose geworden, auch wenn ich es liebe und immer wieder essen könnte, habe ich meine Leidenschaft in dem Kochen und Felix das beizubringen und das zu machen. Kochen habe ich mir beigebracht mit Matty Matheson, Gordon Ramsay und Action Bronson Videos, als ich 2021 in Berlin war, planlos so einen Halbjob gehabt habe und jeden Tag jedes Gericht nachgekocht habe, was ich von denen im Internet gesehen habe und irgendwann so ein Gefühl mit den Produkten hatte. Irgendwann hast du ja so ein kleines Gefühl, Gurke machst du ungern warm, geht aber trotzdem, wenn, keine Ahnung, Gehäuse raus, wie auch immer. Und das wurde dann irgendwann zur Leidenschaft. Und deswegen stehe ich immer am Herd bei Freunden und koche immer und bin immer da am Machen und Tun. Und das geht jetzt nicht in die Rechtfertigungsschiene, sondern einfach das Erklären, dass wir trotzdem, deswegen meine ich, wir brauchen eigentlich nur Flüssigkeit in unsere Schnittstelle. Wir sind on the same page. Aber das ist so, als wenn ich dich jetzt neu kennenlerne und du nur deine Rewe-Fu-Eissorten mir zeigst. Ja. Da sag ich, was ist das denn? Ja, guck mal, wie der sein Eis vermarktet. Weiß gar nicht deine Leidenschaft, die ich sonst gemacht habe.
Tut mir leid, da bin ich zu schnell im Kopf für euch.
Aber der Gedankengang, du hast ja neulich selber gesagt, es war off the record, deswegen, wenn du es nicht drin haben willst, nimm es raus, dass du findest, dass Melzer und Fu mittlerweile zu... Ich weiß nicht mehr, was du gesagt hast, am Beispiel vom Butterburger, dass das dir selber jetzt zu viel wird.
Genau.
16 Euro Butterburger, meinst du?
Von Max Strohl? Nee, das nicht.
Es ging um die Darstellung.
Also als Beispiel, und da bin ich halt selbstkritisch genug, und trotzdem, also nochmal, wir sind nicht auf derselben Seite. Also an der Stelle, wäre... Hä? Nee, da ziehe ich eine Grenze.
Ja,
das merkt man. Also das ist so ganz... Also
wir sind auf derselben klein.
Da sind wir auf der... Aber das muss auch erlaubt sein, ne? Zu sagen, hey, pass auf, weil da kann keiner in mich reingucken und da bist du anmaßend meiner Emotionen und wie ich wirklich für Sachen brenne und was für innere kämpfe ich tagtäglich mit euch, mit der Umwelt fechte, um dieses irgendwie in irgendwas reinzukriegen. Wir sind von der Persönlichkeitsstruktur, da sind wir dieselbe Baustelle, da sind wir im selben Bällebad unterwegs. Nur da habe ich inzwischen ein paar mehr Reisen, und es tut mir leid, dass es so ein bisschen...
Also spielst du die Erfahrungskarte?
Ja. Ich bin sauberer, klarer in mir drin, und das ist auch das, ich würde so gerne, ohne jetzt altbacken daherzukommen, dir sagen, glaube ich dir nicht. Ich glaube es dir nicht. Und du vertrau mir, wir hatten von dieses Gespräch, vertrau mir, du weißt nicht, was du willst. Mhm. Du glaubst zu wissen, was du willst. Es gibt eine Sache, die lässt sich nicht sympathisch verkaufen. Mhm. Das heißt, da brauchen wir Parameter für. Mhm. Wie kann ich das erreichen? Mir ist eigentlich jedes Mittel recht, dahin zu kommen.
Nee.
Ich provoziere.
Ja,
nur über die Provokation kommst du an. Dein Nein war viel zu schnell. Zu sagen, also in einem guten Gespräch fragt man dann wirklich, was meinst du damit?
Mhm.
So, weil das würde jetzt den Podcast überschreiten, ne? Aber das heißt ja, dass ich wahnsinnig interessiert bin an dem, was du sagst und wie du sagst. Und auch meine Möglichkeit dazu, sehe ich nicht so, hat nur was damit zu tun, dass ich schon der Überzeugung bin, dass da sehr viel mehr ist als das, was ich höre und worauf ich jetzt vielleicht reagiere. Aber es ist auch nicht das, was du als sozusagen als Angebot mir machst. Das ist eine...
Meinst du, das ist eine Einbahnstraße gerade?
Nein. Aber es ist vielleicht so das klassische Gespräch, wenn du ja irgendwie läuft und alles super. Und du weißt, es läuft nicht gut. Du weißt, man weiß es. Warum sagst du es mir nicht?
Ich hatte noch,
Chance. Ich könnte jetzt, also versteht ihr, was ich meine? Das ist, und manchmal bietet sich der Moment nicht an, dann insistiert man auch nicht. Ich habe aber gehört, dir geht's gar nicht gut. So, das machst du nicht. Dann sagst du, okay, gut.
Ja.
Aber im Kopf arbeitet das weiter. Und ich höre was und ich bin wahnsinnig schnell. Ich bin wirklich auch sehr, ich höre sehr genau zu in den ganzen Bereich. Auch wenn man mir das immer wieder abspricht. Ich höre sehr genau zu. Bei der Eismarke ist so, wo ich sage, guck mal, die Eismarke, ich bin begeistert ob der Qualität. Wirklich. Ich bin richtig begeistert. Und ich finde auch die Arbeit, die wir auf Social Media machen, die mein Partner Chris dort macht, die ist herausragend. Aber sie ist inzwischen auch manchmal nur noch Popkultur. Und sie ist manchmal nur noch Instagram. Manchmal fehlt mir einfach mal so, zeig doch einfach nochmal das Eis, wie gut das Eis ist. So, weil ich finde immer die Balance, ich nehme das ein bisschen mit, ein bisschen cool bin ich dadurch. Wäre ich reiner Konsument mit meiner Attitüde und ich würde jetzt diese Eismarke sehen, dann wäre ich gelangweilt, weil sie mir zu bunt, zu poppig, zu laut, zu viel Instagram ist. Und das ist natürlich eine, aber das kann was damit zu tun haben. Ich mag die Stimme zum Beispiel überhaupt nicht. Sie macht mich wahnsinnig. Ich finde beim Kochen, Habe ich so, wo ich sage, das Ding ist gut, das erste Bild ist gut. Und ab dann wird es für mich wahnsinnig langsam und ich finde es wahnsinnig profan und ich finde das auch wahnsinnig, wie soll ich das sagen?
Ich finde es viel Wahnsinn für 30 Sekunden Kochvideo.
Nein, ich überlege gerade, wie ich das zu erklären versuche, weil das ist die Langeweile, die ich in mir selber spüre, wenn ich selber Kochen präsentiere. Das ist so, ich sehe da was, so wie ich es auch wahrscheinlich machen würde. Ich sehe aber auch das, dass ich mich selber manchmal vor mir selber langweile und das auch manchmal der neue Zugang, dieses Frische, dieses ne, Knackige irgendwie. Ich sehe, aber ich entdecke nicht Neues da drin. Und das ist vielleicht das, wo ich sage, ah, da ist mehr. Wenn du dich damit zufrieden gibst, wenn das Ding ist, du bist faul. Du bist faul an einer Stelle, nämlich weiter zu bohren, wo willst du hin?
Ich mache das seit März.
Ich weiß.
Ach so.
Ja, aber ist doch
ich bohre jeden Tag irgendwo ja,
und gucke, wo Öl rauskommt. Und jetzt bohre ich noch ein bisschen mehr.
Ja, können wir trotzdem auch drüber sprechen, dass es ja trotzdem sehr erfolgreich ist?
Wenn du darüber sprechen magst, ich mag es nicht mehr. Ich mich langweile das in diesem Podcast über Erfolg zu sprechen, wenn wir über monetäre Sachen sprechen.
Das meine ich gar nicht. Ich meine erfolgreich, dass eine Base gegründet worden ist, die sich dafür begeistert und eventuell ja auch ein Learning Sachen Kochen zieht. Das meine ich. Nicht vom monetären.
Okay, gut.
Nein, vom kreativen Anspruch her.
Nein, alles, was Leute inspiriert, gerne, sehr gerne, egal in welche Richtung. Ne?
2 Monate Mietrückstand im Moment. So monetär ist es erfolgreich im Moment nicht.
Nee, aber ich wollte nur sagen, aber solche Sachen sehr, ja, bloß da ist manchmal hier so der Hang, er findet alles toll, was so im Influencer-Bereich ist, da ist er immer ganz groß mit dem Applaus.
Und bei VIP-Veranstaltungen in der Gastronomie.
Das stimmt, da bist du auch
ganz. Da bin ich auch ganz vorne dabei.
Nee, aber da, natürlich, also insbesondere Feedback, warum mögen Leute das, was du da machst? Also was ist, weil es gibt so geile Komplimente, die man bekommen kann, ne? Oh, du bist so toll und so, langweiliges Kompliment. Irgendwie, oh, du bist so langweiliges Kompliment. Wenn aber jemand sagt, ich habe was ausprobiert von dir, so ein schöner Moment, habe ein Kompliment bekommen, das ist schön. Selbst wenn du sagst, ich habe mir mal, ne, wenn du sagst, Mensch, ich entdecke die Welt durch das, was wir gemeinsam machen, also ich zeige auf, dann ist das für mich auch eine Art von Kompliment. Viel geiler als alles andere.
Total. So,
wenn man jemanden inspiriert hat, wenn irgendjemand
auch
sagt,
Erfolg.
Ich habe das ist für mich so. Ja. Irgendjemand hat neulich geschrieben. Ist im Stefan Paul Podcast. Da schreibt eine irgendwie so bei den Kommentaren, dass wir beide ein Baustein sind dafür, dass sie sich so sehr mit Kulinarik beschäftigt. Und Stefan Paul und ich könnten nicht unterschiedlicher und nicht gleicher sein können. Das ist halt in uns drin. Das fand ich toll. Das fand ich ein richtig schönes Kompliment.
Ja, verstehe ich.
Das andere, wo wir witzig sind, wo wir labern, wo wir so, ist auch nett. Ist immer schön, was Positives zurückzubekommen. Kommt nur nicht so dicht an mich ran.
Heißt es im Umkehrschluss, dass all das, was du in deinem Leben angepackt hast, außerhalb des Küchenherdes, also jetzt medial, du den Erfolg, den es gemacht hat, mitgenommen hast, aber der war überhaupt nicht das Wichtigste für dich?
Da jetzt Ja zu sagen, klingt so wahnsinnig kokett und so wahnsinnig pseudo-bescheiden, aber an der Stelle muss ich es leider so mit Ja beantworten.
Weil es dir Spaß macht, einfach.
Ich habe meinen Erfolg von vornherein anders definiert. Du warst Klassensprecher, Schulsprecher.
Mhm.
Ich war Klassensprecher, Schulsprecher. So, warum war ich das? Weil ich natürlich irgendein Feedback wollte auf das. Ich bin manchmal, ich sage immer wieder, dass ich introvertiert bin. Aber irgendwie suche ich auch manchmal das Licht. Ja. Warum? Aber ich möchte, weil ich dann ein Feedback brauche. Ich brauche irgendeine Resonanz, eine Emotionalität, ein Lachen, ein Schulterklopfen, ein Ding. Das Klatschen, den Applaus. Also man sucht schon auch eine Anerkennung dessen. Aber ich glaube, jemand, der im Fernsehen ist und jetzt sagt, ich habe das nie gemacht, der lügt sich selber so in die Tasche. Aber ein Großteil meiner Entscheidungen basieren darauf, dass ich was erzählen wollte. Und nicht auf Wirkung aus war.
Das heißt?
Dass dahinter trotzdem eine Wirkung, sonst, wenn ich nicht glaube, dass ich eine Wirkung erziele damit. Aber ich glaube, ich habe nie was erzählt, um eine bessere Wirkung zu haben. Man lässt manchmal Sachen weg, weil man Angst hat vor einer Wirkung. Aber ich glaube, ich bin kein, mal das gegen anpositionieren. Wenn die Masse sagt, juhu, wir fahren alle an den Strand, dann kaufe ich mir Bergsteigerstiefel. Ich habe immer versucht, meinen Weg zu gehen und mir selber sehr treu zu bleiben. Mhm. Also so. Und mit Kompromissen, ne? Wir reden immer, das heißt nicht, ich habe nur das gemacht, was ich für richtig halte. Aber ich überprüfe mein Leben bis heute sehr oft darauf hin, ob ich noch dieselbe, also ob ich eine Überzeugung habe hinter dem, was ich jetzt gerade tue, oder tue ich das nur, weil es Erfolg hat. Und das kann einen wahnsinnig machen in der Birne.
Kannst du jetzt Andy zum Beispiel hier einen Tipp mitgeben, wo du sagen würdest, pass mal auf, das könnte ein Stolperstein sein, oder hier würde ich...
Ich wusste von vornherein nicht, dass es erfolgreich wird, ne? Also, how should I? Wie sollte es gehen?
Weil du hast gesagt, du brauchst was täglich ist.
Genau, ich musste was täglich haben, so musste ich das ja spielen. Ja. So wie man im Fernsehen einmal die Woche seine Late-Night-Show braucht, um am Puls der Zeit zu bleiben. Mhm. Denn es passiert so viel. Da gibt's ja Wege und Werkzeuge, die zu spielen und zu nutzen. Mhm. Und wenn du die Werkzeuge gut benutzen kannst, dann kannst du ein gutes Haus bauen. Mhm. Ich konnte nie gute Häuser bauen bis jetzt, wie du in meinem Lebenslauf siehst. Mhm. Aber hab ein Werkzeug gefunden, was auf einmal gesagt hat, du brauchst mit mir gar nicht gut umgehen, du kannst das Haus ohne Werkzeug bauen. Und das spielt mir super in die Karten durch diese Authentizität, die ich da bei Instagram mit ranbringe. Denn das, was ich mache und wie ich es mache, ist authentisch und derb. Und das ist genau das, was ich eben meinte mit ganz schön viel Wahnsinn in 30 Sekunden, die du das Kochvideo geguckt hast in deinem Satz danach. Wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig. Weil da ist so viel mehr noch zu entdecken und so viel mehr Charakter und dem, was ich zeigen will, wie ich Gerichte mache, wie ich koche, wie ich das beibringe, wie ich es esse, das richtig Spaß bringt im Endeffekt für mich. Mhm. Und das ist das, was mich bockt, und dass das andere dann kam, I'm blessed, dass ich jetzt davon irgendwie leben kann, aber das andere ist wirklich, ich lieb's und werde es immer wieder tun, und nicht ohne Grund baue ich jetzt irgendwie eine Küche. Das erfolgreichste Format ist Brotdose, aber ich baue mir eine Küche, weil das Kochen ist nicht das erfolgreichste im Moment, aber ich lieb's einfach. Ich will so eine Küche haben, ich will kochen, ich will den ganzen Tag mich da aufhalten, ich will Salz von ganz weit oben streuen, damit es möglichst wenig in die Pfanne kommt, sondern drumherum, weil es nice ist. Mhm. Das ist so ein bisschen, weißt du, so, das ist mein das liebe ich.
Also geht auch gerade zu tief, weil wirklich, ich habe Überlegungen und es sind so, und du bist wirklich, also ich hoffe, du verstehst es, dass es jetzt hier gar nicht irgendwie abwertend und elitist ist, ne? Sondern ich sehe da irgendwo, vielleicht sehe ich sogar einen Spiegel vor mir. Vielleicht ist auch das Ding, wo ich sage, da sind so ein, zwei Sachen auf dem Dingchen drauf. Ich musst du selber entscheiden, ob du den Satz drin lässt oder nicht. Als du reinkommst, habe ich dich gesehen.
Können wir drin lassen.
Auf dem Papier sehe ich dich. Jetzt sehe ich dich nicht. Und da, ich bin so hypersensibel. Ich bin so empfindlich, was solche Sachen angeht.
Total, verstehe.
Das ist so krass. Und jetzt sehe ich dich gerade gar nicht. Ich sehe dich nicht.
Ja, verstehe.
So, und da, das ist so das Ding, wo ich dann sage, mal gucken, was ist es gerade?
Ja.
Was ist? Ich habe das Gefühl, du bist so schnell wie ich, dass du, ich habe was gesagt und du kriegst das gerade so gut formuliert. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Es gibt auch Menschen, die können auf das Gegenüber sehr.
Genieß.
Aber die können sehr stark auf das Gegenüber
manipulieren.
Es ist eine Form der Manipulation, aber keine.
Gut verkaufen.
Aber auch das nicht. Menschen, die lernen, die können Gesichtszüge eigentlich
adaptieren.
Nicht lieben. Die können Gesichtszüge eigentlich nicht einarbeiten. Die verstehen Lachen nicht, Lächeln nicht, traurig, wütend nicht.
Soziopath.
Sie können es aber lernen. Und dann reagieren sie auf das, was gegenüber kommt. Praktisch, weißt du, was ich meine?
Ja.
So, und das ist jetzt gerade bei mir erstmal so das Bauchgefühl, weil du gar nicht, also weil ihr gar nicht auf das reagiert, was ich sage.
Doch, total. Hä?
So, jetzt hast du gerade eine Emotionsrede aufs Kochen gesprochen, davon habe ich gar nicht so großartig gesprochen.
Doch, du hast mir vorgeworfen, ich mach das nicht aus Leidenschaft, sondern nur, weil es Erfolg bringt. Das war ja der Kanon.
Ja.
Ja.
Ja, und das glaube ich auch.
Ja,
das okay. glaube ich auch, weil jetzt adaptierst
du. Das ist doch aber so.
Was dahinter. Es geht um was anderes.
Das ist doch aber so, wenn man dir jetzt sagt, du bist erfolgreich mit der Bullerei, sage ich, du machst Gastronomie nur, weil du erfolgreich bist. Nein, ich habe das gemacht früher, weil ich damit angefangen habe. Ich habe einen langen Leidensweg und habe das und das gemacht.
Ja,
wie will man sich dann rechtfertigen?
Das ist ein Argument.
Wie will man sich dann rechtfertigen aus der Position, wenn man schon da ist?
Das muss ich akzeptieren.
Gefiel er dir auch provokant gefragt? Unerfolgreich und suchend besser als erfolgreich und gefunden.
Genau, das ist das Ding.
Nein. Ich glaube, das ist der falsche. Also
da sympathisiere ich auch viel
du
mehr.
Du hast am Anfang gefragt. Es gibt zwei Sachen, die ich eigenartig finde. Also so für mich in der Beobachtung. Du hast mich vorhin gefragt, was würdest du mit ihm machen in einem Bewerbungsgespräch? Mhm. Und ich sehe was du nicht siehst. Ich sehe was. Es ist aber nicht das Kochen.
Mhm.
Es ist es nicht.
Und weißt du, was es ist?
Nee, ich versuche ja gerade ranzukommen, so ein Ticken. Das hat, ich sehe auch, und ich sehe eine Geschichte, die du ein bisschen suchst, weil das ist alle Menschen, die bei uns irgendwie, die ein bisschen das Licht der Öffentlichkeit suchen, haben schwer an einer Klatsche.
Mhm.
In meiner, ob das nun unfreiwillig oder gesucht ist. Und jetzt ist da die klare Suche. Es gab vorhin einen Satz, dass du eigentlich Dinge schon als übergriffig empfindest.
Wenn man meine Küche fotografiert, wenn ich nackt in der Küche stehe.
So, ja. Und da sage ich, aufpassen, Kollege, du gehst mitten rein ins Feuer. Du gehst da mitten rein. Und da denke ich, und das ist das, wo ich gerade so gucke, so, ist es das Kochen oder ist es eine Art deine Energie? Weil du sagst, du könntest dich nicht konzentrieren, du könntest nichts im Voraus machen. Das ist Bullshit. Es muss nur das Richtige sein.
Das habe ich doch gesagt. Es ist ein Unlustgefälle.
Es muss nur das Richtige sein. Weil jemand, der ein Video so vorbereitet, schneidet, du gehst nicht los, kaufst ein und kaufst irgendeine Wichse, sondern du machst es. Das hat einen Plan, das hat ein richtiges Konzept.
Mhm.
Da zeigt es, du hast da was. Da ist eine Kreativität, da ist eine Schnelligkeit drin. Da ist was Haptisches, abwechslungsreich, Kommunikatives. Sehr gut. Aber in dem Kochen habe ich dich noch nicht gesehen.
Mhm.
Das Kochen ist noch, da hast du was gesehen, wie das, also da gibt es eine Klammer, wie man was schneidet. Aber dich habe ich noch nicht.
Mhm.
Die hatte ich bei dem Essen, bei den 100 Brotdingern da irgendwie, wie das heißt, Brotbox.
Das liegt.
Habe ich dich ein bisschen gesehen.
Es liegt an der Dauer, die du es geguckt hast. Und da bin ich mir so sicher, wie das Arme in der Kirche, dass wenn du dir mehr davon von dem Kochen anguckst, dass du mehr sympathisierst damit, wie ich das.
Ja, das ist sympathisch. Das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, es ist total sympathisch. Also das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Das ist relativ.
Die Stimme nervig finde.
Das ist nein, das war ja das andere.
Nee,
differenzieren.
Doch,
bei der 100 Brotbox, da habe ich wirklich so, da sehe ich zu viel Luisenlund.
Okay.
In den zwei Ausschnitten.
Da haben wir die scheiß Hochzeit da angeguckt von irgendwelchen.
Ich sag doch
gerade, Kött rumlaufen.
In den zwei Ausschnitten sehe ich das, stalte ein, da ist mir zu viel Wasser weg.
Ja.
Da ist mir zu viel Sylter Brezel und das
gibt. Ja, passiert auch im Leben.
Wollte ich nur sagen. Okay. Ist mir einfach zu viel, deshalb wäre ich da in dem Moment raus. Dann denke ich, oh, noch so ein Snob irgendwie, der meint jetzt irgendwie, dass es einen interessiert, was er morgens, welchen Champagner er frühstückt. Das sind wie du bei Urlaubsvideos. I don't fucking care, wie andere Leute teure Autos fahren. Nichts könnte mich weniger interessieren.
Ja.
Das Leben anderer Leute, die nichts erzählen, interessiert mich nicht. Bei dem Kochvideos dachte ich so, geil, schön schlicht, sauber, Felix sympathisch, Eisburger, dachte ich so, okay, noch eine Lumpe, habe ich das Bild gesehen, dachte ich, gut, das ist ein guter Eisburger, ist spannend.
Mhm.
Dann dachte ich so ein bisschen, oh, bitte erzähl du jetzt mir nicht irgendwas von, warum Whisky, Karamell, mehr Tiefe, mehr Nachhall, bla bla bla, so dieses Gesülze. Fand ich aber trotzdem gut, da war ich überkritisch, da habe ich gedacht,
ich habe auch gesagt, es ist ein Werbevideo, lass ein anderes gucken.
Nein, aber muss gerechtfertigt sein irgendwie. Und dann wurde es mir einfach zu lang, weil ich dann so dachte, okay, habe ich verstanden, und jetzt so, aber das ist, weil ich wieder so schnell bin in der Birne.
Aber ich habe ja noch Eis in den Spritzbeutel gepackt, den Spritzbeutel aufgestellt, das Eis massiert, auf dem Burger gespritzt, damit es ein Patty wird. Ich hätte auch Melzer Fu nehmen können und durchschneiden können, hätte ich ein perfektes Patty gehabt übrigens.
Ja, dann wäre ich aber auf meiner Internetseite.
Also, aber hast du eine Idee, wie deine...
Ist auch, ja, wir wollen ja gar nicht jetzt, so wir sind noch so viele spannende Sachen.
Ja, ich würde die Frage trotzdem gerne stellen.
Ja, gerne.
Hast du eine Idee, wie deine Zuschauer und Zuschauerinnen deine Videos empfinden? Gucken sie die bis zum Ende und finden sie die auch wirklich gut?
Also es gibt einige, die sie bis zu Ende gucken, mit denen ich kommuniziere, die es nachkochen, die es machen, die nochmal Fragen haben zu Rezepten auf jeden Fall. Die Brotdose zu Ende zu gucken ist keine Kunst, die geht 30 Sekunden bis 45 Sekunden.
Ich sag mal so, fass mal 30 Sekunden an elektrischen Zaun. Da finde ich schon, ist schon eine Leistung.
Also
ich
komm,
würde nach 3 Sekunden loslassen.
Deine Geheimzutat-Videos sind auch lang.
Ja, aber die haben nicht eine Motorsäge akustisch im Hintergrund.
Vielleicht für seine Zielgruppe schon. Das ist ja eine Geschmacksfrage, die wir hier auch stellen.
Nein.
Das finde ich aber schon, Tim.
Nein.
Doch, das finde ich aber schon. Und du auch. Ist halt schade, dass die Leute jetzt nicht dein zustimmendes Grinsen in deiner Fresse sehen. Okay. So viel dazu.
Ja.
Noch so viel spannende Sachen. Was wolltest du noch fragen?
Was ist deine Lieblingszutat?
Petersilie.
Boah, wirklich?
Ja.
Warum? Krause oder glatte?
Glatte. Krause schmeckt nach gar nichts.
Okay.
Also krause Petersilie schmeckt ja wohl nach deutlich weniger als glatte Petersilie. Ich liebe Petersilie.
Okay. Jetzt hat das aber echt schwer. Hör auf.
Ich liebe das ist Augenhöhe. Das ist wirklich. Okay. Je kritischer ich bin, desto mehr auf Augenhöhe bewege ich mich. Weil ich würde jemanden, der jetzt sich, das müsst ihr wirklich verstehen, auch in der Diskussion heute. Wenn ich gerade nicht dich sehen würde, keinen Respekt vor dir, würde ich so nicht. Ich tu's nicht. Weil vermeintlich auf dem Papier bist du der Nachwuchs und ich bin der Silberrücken. So, und das finde ich toll, das finde ich wirklich cool. Aber deshalb gebührt es sich nicht von mir abwertend oder negativ jemanden darzustellen oder sonst, wenn ich nicht das Gefühl hätte, dass mit 2, 3 Schrauben bist du mindestens auf Augenhöhe oder drüber. Mhm. Anders würde ich es nicht formulieren. Das ist ganz wichtig.
Also wartest, Merkel, du bist so ein Opfer, ein Lob eigentlich.
Nein, du bist wirklich ein Opfer, aber,
ja, okay.
Aber,
gut, dann hätten wir
aber nur in der Food-Welt. Nur in der Food-Welt. In der Food-Welt wirst du nie bei mir auf Augenhöhe funktionieren können. Weil du einfach da wirklich, da bist du eine Katastrophe. Hm. Da werden wir nie auf Augenhöhe kommunizieren können. Außer du überraschst mich, du machst 2 Jahre lang eine Weltreise, du gehst in dich rein, liest Kochbücher, beschäftigst dich wirklich mal intensiv mit Sachen und nicht Sachen, die sich immer nur verkaufen oder cool im Internet sind. Dann kommen wir irgendwann, oder hörst den Gästen wirklich mal zu und bist immer nicht nur auf Erfolg, wer Geld macht oder wie erfolgreich, sondern interessierst dich wirklich mal für eine kulinarische Entwicklungsreise, dann fangen wir an. Mhm. Aber im Rest der Welt sind wir auf der Augenhöhe. Im Rest der Welt mache ich mich nicht lustig über dich. Nur in dem Thema.
Na komm, auf meinem Hund ratest du auch dauernd rum.
Ja, gut, das ist ein Cocker-Spaniel.
Also jetzt ja, das ist doch trotzdem mein Hund.
Aber das ist wieder, nee, aber guck, da reite ich drauf rum, weil ich da wieder Respekt vor dir habe. Weil ich weiß, da zählt meine Meinung gar nicht.
Das stimmt allerdings.
So, das ist wirklich so. Das muss man auch wieder, also, weil ich weiß, wie dumm muss ich sein, dass ich mich mit Cockerspanielhaltern anlege. Das ist genauso, als haben wir mal schon mal einen Podcast gehabt. Der Tim Brauer hat mal Hundefutter oder Podetto hat mal Hundefutter und Katzenfutter. Mhm. Hab ich gesagt, nee, der, doch, Rauer. Das war, ne? Da, wie smart.
Aber für
wenn ich
Hunde,
mich darüber jetzt lustig mache. Ich glaube, die Hälfte aller Deutschen haben eine Katze oder einen Hund. Mhm. Wenn ich mich jetzt über Raue lustig mache, der Werbung über Katzen- und Hundefutter mache, dann habe ich die Hälfte meiner potenziellen Fans verloren.
Also meine Lieblingszutat ist Basilikum.
Über dich habe ich ja gar nicht gefragt.
Ja, aber ich wollte wieder in die Kulinarik kommen. Also gekräuselte, also, glatte Petersilie.
Warum? Kam sehr schnell rausgeschossen, ja. Weil ich Petersilie einfach immer gerne so auch als Begleiter esse. Wenn ich mal irgendwas Scharfes, Herbes habe ich gern ein bisschen Petersilie dazu, wie beim Türken. Ein Lauch dazu, eine Petersilie. Ich packe die Petersilie gerne ein bisschen ins Rührei rein, ein bisschen Frische reinzukriegen. Es war einfach nur, ist nicht unbedingt meine Lieblingszutat, aber die ist immer da. Ich habe immer Petersilie zu Hause.
Was ist denn die Lieblingszutat? Also A, finde ich eine spannende Antwort. Finde ich gut.
Mag ja,
ich. Nicht, dass man Urteil
Petersilie in Hühnersuppe. Macht die Hühnersuppe besser. Ich mache Petersilie in Reis mit rein. Gibt eine Frische nochmal im Reis. Ich habe Petersilie einfach super gern.
Ich habe eine Person in meinem Umfeld, die hasst dich.
Ja.
Weil die hasst Petersilie.
Ich mag auch keine Petersilie, hast schon zwei.
Aber ich bin auch ein Fan von Petersilie.
Petersilie ist super. Stinkst nach Knoblauch, was machst du? Friss kurz Petersilie. Weg ist es.
Ist das so?
Ja.
Was sind deine Lieblingszutat?
Olivenöl.
Ich glaube, ein Leben ohne Tomaten könnte ich mir nicht vorstellen.
Ja, gut.
Ja, ich.
Ein Leben ohne Tomaten. Ich glaube, das ist so Tomatenmark, Tomatensaft, Tomaten, Wasser, frische Tomaten, rohe, kleine, dicke. Also ein Leben ganz ohne Tomaten, gekocht, roh, frisch, also so alles. So, ich habe irgendwie das Gefühl, Tomate ist so die beste weiße Leinwand in der Küche, die du einfach, manchmal ist weiß schön, manchmal ist aber weiß mit Sprenglern schön, manchmal, weißt du so. Ich glaube, ich glaube, ein Leben ohne Tomate könnte ich mir nicht vorstellen.
Ja, würde ich auch unterschreiben.
So, das habe ich aber erst Zitat von Peter Rudolph.
Wer ist das?
Peter Rudolph von den Rudolphs.
Man kann Nudeln essen Peter, warm, man kann Nudeln essen kalt.
Das ist mein Klingelton.
Ja. Die, das ist wirklich?
Ja. Die, er sagt, die Tomate ist ein eine Hauptzutat, ist ein Gemüse, ist ein Obst wie die Nudel, die Kartoffel.
Sagt er wirklich?
Der Apfel. Eine Hauptzutat. Tomate. So ist ein Zitat.
Aber wirklich, ich meine, da ist ja was Wahres dran. Das ist eine Hauptzutat.
Also total.
Das gibt, und ich finde das so spannend, weil es immer bei mir auch Reisen durchmacht, ne? Also so Tomate sind manchmal ganz pur, manchmal die Basilikum-Variante. So jetzt gerade bin ich halt bei der Bolognese ohne Zutaten. So ist, favorisiere ich gerade komplett. Aber nur ein bisschen Öl, Knoblauch rein, Zwiebelchen mache ich noch rein, muss ich gestehen. Damit das Hackgebraten, ein bisschen Tomatenmarkbrühe drauf, danke. Mehr mache ich nicht. Und das ist eine wässrige Soße, die ich dann wirklich klassisch jetzt mal wieder, habe ich auch Jahre nicht gemacht, wieder versucht mit dem Nudelwasser ein bisschen auf Bindung zu bringen. Lecker. Schmeckt ganz anders als alles, was ich vorher gekocht habe. Ich liebe auch immer noch die geschmorte Variante, aber auch da. Ich experimentiere so viel mit Dosentomaten rum. Ich habe jetzt eine neue Sorte für mich entdeckt beim Türken, die ich viel geiler finde als diese ganze hyperaromatische Italiener-Variante. Beim Türken gibt's irgendwie von Schlüglü oder wie auch immer da die Marken heißen. Kleines Tomat Concassé, relativ wässrige Pampe drumherum, gar nicht so dieses Püree-artige, was so dominant ist. Mit denen koche ich gerade sehr, sehr gerne, weil die sind wässriger tomatig und das mag ich. Ich will nicht tomatig haben gerade, ich will so wässrig tomatig haben.
Wir können der Menschheit viel vorwerfen, aber wir haben tatsächlich alles, was es gibt, aus Mehl und Tomaten rausgeholt, was man rausholen kann.
Meinst du, wir sind schon am Ende?
Ja.
Das glaube ich nicht.
Was noch an Mehl? Also Mehl und Wasser, die Kombination hat alles gebracht, was es gibt.
Ach stimmt, da hast du recht.
Es gibt nichts, was da noch offen ist. Was soll da kommen? Nick, ich habe mir schon oft Gedanken gemacht, das Repertoire ist riesig. Und Tomate auch. Mark. Hochkonzentriertes, dreifach konzentriertes Tomatenmark. Wie kommt man darauf, diesen Geschmack, vielleicht auch Umami denn aus diesem Tomatenmark noch zu ziehen? Ist Wahnsinn. Geklärte, ich habe letztens auf der Hochzeit, die du gerade eben gesehen hast, geklärte Tomatensuppe gegessen. Ich bin durchgedreht. Das habe ich so lange nicht, wenn so 90er essen, habe ich so lange nicht mehr gegessen. Geklärte Tomaten, es war ein Traum. Mein Mund, es hat sich alles gefügt, es war top.
Ja, selten was Besseres. Tomatenwasser.
Selten was Besseres gegessen als Tomatenwasser. Ja.
Ist so. Also bei mir würde ich sagen Tomate.
Ja.
Ja, finde ich schon.
Du warst
Ich bin passiert, aber auf Tomate bin ich nicht gekommen. Ich bin auch bei Tomate.
Dann denk nochmal nach.
Habe ich erst spät überhaupt gemocht, Tomate. Wirklich, erst ganz, ganz, ganz spät.
Ich auch. Aber ich verstehe übrigens, Tomate, wenn Leute sagen, so geschnittene Tomate warm, dass sie die nicht mögen.
Macht das man auch nicht.
Ja, gibt Leute, machen's. Aber so jetzt, die nicht gekocht, die nicht eingekocht wird, die nicht irgendwie, so also einmal nur so eine warme, obwohl macht man doch ein bisschen, obwohl nee, finde ich auch nicht.
Doch, so, also, du kannst auf Kohle. Eine schöne halbe Tomate auf Holzkohle mit ordentlich Farbe dran, die schmeckt warm.
Schmeiß mir auch gerne an, den Grill auf Holzkohle an, damit eine halbe Tomate grille, du Kasper.
Naja, Lokmam oder was auch immer, du riechst die ja von hier, die haben die auf dem Spieß.
Okay.
Also ich würde sagen, Freunde, wir können ja den lieben Andy in einer gewissen Zeit nochmal einladen, um zu gucken, wie sich dieses Erfolgskonzept, ehrlicherweise, ich habe Anschluss.
Stimmt.
Mal zu gucken, wie dieses Erfolgskonzept sich weiterentwickelt. Ich glaube da stark dran. Ich bin total happy und froh, dass meine etwas verhaltene Einführung in diesem Podcast heute nicht Bestand hatte und hier einen tatsächlich sehr auf Augenhöhe, ich habe es ja gesehen, zumindest zwischen meinen beiden Protagonisten gegenüber, auf Augenhöhe stattfindendes Gespräch vonstatten gegangen ist. Ich find's spannend. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Andy jemand sein könnte, der, wäre er denn dein Angestellter, einer ist, wo du ein Talent entdeckst und das versuchst zu kitzeln?
Also, sag mal so, würde ich eine Kochagentur haben.
Ja.
So, und ich denke, habe schon mal drüber nachgedacht, ne? Einfach so Köchen irgendwie so, weil ich habe schon bei ein, zwei Leuten schon ganz gut was rausgeholt. Und dass ich nicht reingepackt habe, das ist wichtig.
Ja.
Nicht ich habe es reingepackt, ich habe es nur gesehen.
Mhm.
Ich habe nur geguckt. Und ich kenne das ja selber von mir auch. Und jetzt habe ich selber die Erfahrung gemacht, dass in einigen Bereichen ich mir gegenüber doch zu faul war. Okay. Ja.
Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Nicht was Arbeiten angeht, so. Sondern mir gegenüber zu faul war. Und ich komme gerade an einem ganz tollen Punkt in meinem Leben, Mann. Ich bin sehr mittig. Ich habe jetzt gerade das große Bedürfnis, wieder zu lernen, mal wieder zu vertiefen, praktisch meinem Kochen die nächste Ebene zu geben.
Super schön, das zu sagen, finde ich.
Ja.
Also das ist ein tolles Gefühl, oder?
Ja. So, ich habe ja neulich schon gesagt, dass ich jetzt sogar mir selber Weckgläser kaufe, irgendwie um einzuwecken.
Heißen ja
das
nicht machen
wir
so, aber
nicht öffentlich, das behalten wir vor uns.
Nee, ja? Ich hatte nur gerade einen wunderschönen Witz, aber
Fermentieren und so ein Kram, das mache ich jetzt.
Nee, das klang drinne.
Ich nenne es einweg. Ich nenne es einweg.
Sind die nicht pleite?
Ja, aber deshalb gibt's, kann man gerade Restposten gut aufkaufen.
Ja, hast du nicht, warst du nicht der, der auch Glühbirnen-Restposten aufkaufen wollte?
Ja.
Tu dich doch mit Max Stiegel zusammen, ja, könntest du alles horten, falls die Welt mal untergeht.
So ein Restemarkt. Aber dass ich mich da jetzt ein bisschen weiterentwickle, aber einfach nur aus dem Grund, also was ist meine Motivation? Ich habe gerade nicht so ein Bedürfnis, auch wenn das nicht auffällig ist, auszusenden, was Kochen angeht, weil ich merke, dass ich jetzt auch wie im heutigen Gespräch wieder, wenn ich auf neue Entwicklung treffe, die ich aber gefühlt für mich schon mal gesehen habe, schon mal erlebt habe, dann muss ich mal tief einatmen. Und das ist falsch. Das ist komplett falsch. Weil das ist, irgendwie haben wir schon, habe ich schon, bla 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 bla.
Jack Pepper war auch vor dir im Fernsehen, hat gekocht.
Wer ist das?
Jack Pepper kennst du. Doch.
Das ist immer geil.
Ein französischer Fernsehkoch.
Doch. Und ich sage, nein, kenne ich nicht.
Ja, weil es ja auch oft genug passiert, dass dann nach 4 Sätzen du sagst, ach ja, klar, logisch kenne ich. Also dann wäre das doch ja schon richtig.
Was ist mit dir heute los?
Tim.
Wie du mir, nonstop hier, wie in der Verteidigungshaltung.
Nee, es geht gar nicht darum, aber wenn der Gast hier ist und keine Scheiße redet, dann muss ja mindestens einer dafür sorgen, das zu unterstreichen, dass das keine Scheiße ist.
Er hat gerade gesagt, doch, du kennst Jacques Pepin, ich kenne ihn nicht, das ist Scheiße labern.
Ja. Also.
Nee, pass auf. Worauf ich hinaus wollte, ist, wenn ich jetzt jemanden hätte. Ich sehe nicht, also da ist der Schrift davor. Nee, kenne ich. Aber ich verfolge auch kaum, ich habe jetzt
der erste Fernsehkoch überhaupt, der hat ein Buch geschrieben, The Apprentice, hat mit 13 im Restaurant seiner Mutter in 3 verschiedenen Restaurants gekocht, heftiges Buch.
Der erste Fernsehkoch deiner Generation, der erste Fernsehkoch meiner Generation hat sich erschossen, 1964 oder irgendwie sowas, Clemens Wilmroth.
Ja gut, er war,
er heißt jetzt Wilm tot.
Er war 72 Fernsehkoch, in Amerika, der erste große.
Ja, nee, habe ich nicht.
Der also, Fastfood
hat mich auch nie interessiert, also weil ich bin mit Jamie Oliver groß geworden, das ist die Energie, die Power, die er gezeigt hat, das war so, wow, das ist wahrscheinlich wie jemand, der die Beatles das erste Mal gehört hat oder so, was die Art und Weise dessen angeht. Das war für mich ein Baum im Mund und sehr bemerkenswert. Und ich habe mich relativ wenig mit Kochfernsehen beschäftigt, weil ich es immer langweilig fand. Hat mich nicht dargestellt. Ich war immer auf der Suche nach Punk. Ich war immer auf der Suche nach. Jetzt bin ich auf der Suche. Wahrscheinlich wird es jetzt eine Jacques Pepin. Wird wahrscheinlich jemanden sein, den ich für mich entdecken könnte.
100%.
Jetzt. Aber nicht früher. Früher war zu viel Mittelfinger, zu viel Wut.
Weil du eher die Bergsteigerschuhe kaufst, wenn alle anderen an den Strand gehen.
Nee, ich bin ein positiv wütender Mensch. Ich versuche ja meine Energie, also auch meine Abneigung oder meine irgendwann in was Positiven umzumodeln. Ich will ja nicht zerstören, ich will aufbauen. Ich will, wenn du noch einmal auf die Uhr guckst, hacke ich dir den Arm ab.
Tim meint nicht mich, das möchte ich an der Stelle.
Was ich sagen wollte, ist, wenn ich
mit einem Messer in der Hand.
So, das ist ja, wenn ich mit Menschen habe, die mit mir konstruktiv kritisch arbeiten können, und das gibt's nicht oft, ne? Also ist nicht
beidseitig dann auch erlaubt?
Ja, das ist klar, natürlich. Ich suche ja manchmal den das Steckenpferd, aber dazu müssen wir jetzt noch ein bisschen ich suche immer den Konterpart, mit dem ich kulinarisch streiten kann. Tim Raue. Mit dem kann ich streiten. Warum? Weil ich weiß, wo er ungefähr herkommt. Er weiß, wo ich herkomme. Wir haben einen grundsätzlichen Respekt für das, was wir denken, tun. Dann gibt es eine Ebene, womit wir uns auch zur Weißglut treiben können. In der Diskussion betreten wir diese Ebene wirklich nicht, weil es macht keinen Sinn. Dann ist es nur Provokation und artet aus. Aber das ist ganz spannend. Und da an der Stelle auch mal zu sagen, die ist jetzt mal genug mit der Schlampigkeit. Versuch das doch einmal fokussiert auf den Teller zu bringen.
Er zu dir.
Nein, wenn das mal jemand zu mir sagen würde, dann ist das genau den Anschub, den ich vielleicht mal an der einen oder anderen Stelle gebraucht hätte, wenn ich Kochen ernster genommen habe. Da ich aber so sehr gegen diese Kochwelt revolutioniert, also ich bin so sehr gegen diese Spießigkeit angegangen, gegen die Hüte, die Mützen, diese Medaillen sich um den Hals hängen, dieses, man darf nicht. Und wer sagt das? Ich gehe nur 3 Häuser weiter, wird anders gekocht und das ist genauso lecker.
Wenn wir jetzt bei dem Thema nochmal einhaken könnten.
Ja, können wir. Wir haben alle Zeit der Welt.
Nee.
Ne?
Ihr
bin ich der Chef.
Zur Not habt ihr sie.
Genau das ist es. Genau das läuft auch gerade falsch. Na? Und immer noch. Und das ist auch ein großer Punkt, warum dein Laden so gut läuft.
Weil wir offen sind.
Weil ihr offen seid.
Ja.
Ich sag, ohne dich würde er genauso laufen.
Ja. Er würde auch.
Ja. Weil es das Aushängeschild dafür ist, wie cool und einfach und schön man sich immer wieder verändern kann.
Genau.
Und das läuft. Und da haben Leute Bock drauf.
Ja.
Und es ist schade, dass nur das Aushängeschild ist.
Was?
Und ohne nicht despektierlich gemeint, dass nur die Bullerei dieses Aushängeschild in Hamburg ist. Ansonsten fehlt es.
Nein, da gibt's ein paar. Das ist halt wie immer, ne? Wenn eine Famefresse ist, eine Famefresse, kommt nicht so stark. Also ich glaube schon, deshalb Hendrix ist eine ganz andere Verpackung.
Total.
Aber habe ich aber genauso genossen. Habe ich wirklich genauso.
Ich genieße es da als Gast auch enorm.
Da bin ich über meinen Schatten gesprungen, weil es eigentlich so gar nicht mein ist. Mir halt ein bisschen zu viel von La Kempten, ne? Und also nichts gegen von
La. Aber ich meine dieses.
Habe ich auch. Aber
Hendrix hat es auch, das stimmt. Dieses Buzzing, Vibing, du gehst rein, Kellner rennen, schmeißt einen Teller, Wein, mache ich, Wasser, rein.
Und geile Königsberger Klopfen.
Und so. Und du sitzt da, hast ein bisschen Rhythmus im Blut und wippst ein bisschen mit und trinkst den einen Wein mehr als noch da. Ja. Gibt's so wenig hier.
Das gibt zu wenig hier. Ja. Und dabei sind...
Und da ist das Thema, wo ich gerne noch einhaken wollte.
Mach gerne.
Da haben wir ja jetzt gerade so ein bisschen so ein Gastronomiesterben in Hamburg. Wenn man es so sagen kann. Wir haben das steht vielleicht auf deinem Zettel, mein erster Job mit 15. Heimlich, unter der Hand, Bargeld, Tarantella, Casino Esplanade. Mein Vater holt mich jede Nacht um eins da ab. Hören auf.
Was?
Ja, München, Gigi geht rein. Trattoria Gigi, der Italiener.
Das ist gut. Von Big Mama Group?
Eine andere Group. Bello Rito Group, keine Ahnung.
Gut, Tarantella stecke ich gerade nicht drin in den Hinterinfos. Wusste ich nicht, dass sie aufhören. Wusste ich wirklich nicht. Kann aber auch sein, so wie ich irgendwann mal mit der Bullerei aufhören werde, altersbedingt. Also
total.
Dann bin ich rein und dann bin ich raus und ist gut. Ne? Also, aber die sind ja auch schon lange da und ich habe da ja auch.
Wie gesagt, ich habe mit 15 da gearbeitet, ich bin jetzt 32, also mindestens 17 Jahre haben sie schon gemacht.
Also Gastrosterben sehe ich nicht in Hamburg, sehe ich nicht. Es ist eine Gastroveränderung und dass dabei auch Läden schließen, ist das einzelne Läden. Aber
Gastrosterben war viel zu plakativ von
derzeit mir. Finde ich das viel spannender und da höre ich dir auch viel aufmerksamer zu, als du eigentlich glaubst, Sebastian. Neuentdeckung. Ich zum Beispiel besuche gerade kaum neue Restaurants. Warum? Weil ich gerade so ein bisschen, keine Abwechslung mehr, sondern bitte einfach nur den Standard. Weil es eben auch atmosphärisch für mich, ich mag eine Atmosphäre in einem Laden besonders gerne.
Wir haben denselben Lieblingsladen in Hamburg.
Das glaube ich nicht.
Oh, fuck.
Welcher Laden, welche Atmosphäre? Lasst mal eins weiter
machen. Ich mag das einfach. So. Ich mag diesen Laden sehr, sehr gerne. Und da muss ich jetzt aufpassen, weil es ist meiner, aber ich mag das auch so.
Nö, das ist okay.
Ich mag das vorne, ich mag das hinten irgendwie so. Und Hamburg hat eine Herausforderung, ich glaube, das ist das, worauf du vorhin auch schon mal hinaus wolltest, dass Hamburg hat eine eigene Gastro-Atmosphäre.
Genau.
Hat ein eigenes Klientel. Wir trennen uns strenger ab über Hendrix, nennen wir Hendrix und Bollerei. Eigentlich dasselbe Angebot. Hendrix ist ein bisschen größer noch von der Karte her, so, aber ich sag mal, modernes Steak-Bistro. Ja, immer. Wenn du reingehst, nimm meine Gäste, pack sie in Hendrix, würde funktionieren. Nimm deren Gäste, pack sie in die Bollerei, würde funktionieren. Aber optisch weißt du sehr, nimm beide Gruppen und du würdest sehr genau zuordnen können, wer wohin gehört.
Total.
Das ist das Irritierende.
Ja, das stimmt.
Und es gibt Läden in Hamburg, die tun sich ein bisschen schwerer, erstmal sich zu etablieren. Ich bin so froh, dass wir mit der Bollerei zu einer Zeit angefangen haben, als nichts anderes in Hamburg passiert ist. Nicht, weil wir so geil waren, wir hatten Glück. Wir hatten 2 Jahre lang richtig Zeit, alles falsch zu machen. Da kam kein Mitbewerber, da war kein Vorbewerber. Zu dem Zeitpunkt gab es das Rief. Was war denn noch in der Größenordnung unterwegs?
Das Dings, das Steakhouse auch, gegenüber vom Rief.
Das gab's ja noch nicht.
Nee?
Nein, lange nach uns.
Wie heißt das? Ich kann den Mesh. Das gibt's doch nicht so lang.
Nee, die kommen doch aus 15, Skandinavien. 15,
Tarantella gab's schon, ne?
Also, ich kann sagen.
Ja, wenn es 17 Jahre, dann ja, Bullerei.
Wie lange gibt's die Bullerei?
12,
13. 15 Jahre, 16 jetzt bald. 15 Jahre. Also es gab, so Hendrix gab es nicht, Theos gab es nicht, Grill Royal gab es nicht.
Eisenstein,
habe ich damals auch im Interview gesagt, wenn die Bollerei sich irgendwann mal etabliert zwischen Fischereihafenrestaurant und Eisenstein, dann machen wir einen guten Job. Und ich finde, genau da sind wir angekommen. Wir sind mehr als eine reine Pizzeria und wir sind nicht so viel wie das Fischereihafenrestaurant.
Cuneo gab es, aber ist eine andere.
Kleiner. Ich meine jetzt mal so von diesen ganzen Großunternehmen. Und dann kam ist ein großes Restaurant.
130 gut an.
Groß 130
Großgrundbesitzer.
Ne? Das ist krass. Willst du mal einen eigenen Laden machen? Hast du vorhin im Gespräch gesagt? Und wenn ja, was für einen?
Ich hatte mehrere Ideen. Schon, ja. Natürlich.
Fangen wir mit einer an.
Eine ist Smash Burger Laden in Hamburg. Das ist meine aktuellste gewesen, kurz bevor ich letztes Jahr eine kleine Auszeit brauchte. Mhm. Das einfach im Imbissverfahren. Luke, Burger raus, Fritten raus, 10 Stehplätze am Stehtisch, Softeis, frisch gezapfter O-Saft. Morgens gibt's auch noch Rührei im Brötchen, im Bann sozusagen, im gleichen Bann, wo auch die Burger drin sind. Nennt sich dann Ex-Lat. Und das Konzept einfach von morgens um 9 bis abends um 23 Uhr irgendwo in der Buzzing-Gegend.
Okay, jetzt bin ich mal dein Management, ne? Mhm. Du hast gerade gesagt, du kannst nichts auf morgen planen. Mhm. Dann mach. Weißt du, was ich meine? Dann mach doch einfach.
Ja, klar. Total. Der Name ist angemeldet, alles wurde sich angeguckt und dann in dem Fall war ich der Faktor, der nicht mehr konnte.
Ach, Entschuldigung, den Zusatz hatte ich vergessen.
Ja,
Entschuldigung.
Also die Marke war angemeldet, der Name, ich hatte alles bereit. Ich hatte Sparringspartner, Harsha von Tazi, mit dem ich immer ganz, ganz gut bin und mich in sowas austausche. Und es war alles ongoing. Mhm. Und dann brauchte ich aber wieder eine Sicherheit im Leben, weil mir irgendwas unter den Füßen weggerissen wurde, unverhofft.
Hast du irgendwas, was dir Sicherheit im Leben gibt? Gibt es irgendwas, woran du glaubst? Weil dein Vater hast du zu früh verloren. Deine Mutter gibt's noch, ne?
Meine Mutter gibt's noch.
Ja. Versteht die Welt, in der du unterwegs bist?
In die ich jetzt gerade eintauche, Gastro versteht sie. Mein Vater hat dasselbe gemacht.
Ja.
Sie war leidtragend
und unterstützt dich dabei oder ist sie immer so, ach Junge, mach's doch nicht?
Die unterstützt eigentlich alles, was ich mache. Und findet es immer toll.
Ja.
Außer meinen Haarschnitt. Den findet sie immer doof. Jedes Jahr, egal welchen Haarschnitt ich habe.
Ja, ich auch.
Es ist egal. Und ich bin jedes Mal so. Ist doch egal.
Weißt du, da würde ich mal fragen, warum sie den nicht mag.
Ja,
warum sind die Seiten so kurz? Mach doch mal länger.
Was hat denn deine Mutter für Haare?
Weil das so nach Luisenlund aussieht.
Nein.
Doch, total.
Ach.
Doch, total.
Dann siehst du auch nach Luisenlund aus.
Nein, meine Haare haben Scheitel. Deine sind nach hinten gegeben. Das ist ein Unterschied. Das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Das ist wie ein Rock übers Knie oder unterm Knie. Guck, schon ist anders. Nein, ist wirklich schon anders. Ich sag dir sofort. Ich glaube, ich verstehe deine Mutter.
Ich habe jedes Jahr eine andere Frisur. Also ich bin so, egal. Aber ja, eigene Läden, eigene Sachen, auf jeden Fall. Hatte ich immer in Planung. Aber dazu muss ich sagen, der jetzige Stand, den ich habe, mit der Energie und dem Spirit, den ich da reinpack, hat mir gerade so viel ermöglicht, dass ich weiß, dass wenn ich nur das machen könnte, müsste ich mich nicht so kaputt machen wie in der Gastro und hätte ungefähr dasselbe Ergebnis. Außer die Liebe. Die komplette Liebe, Leute glücklich zu machen und da zu stehen und der Host und Gastgeber zu sein. Denn wenn du bei mir reinkommst, egal wo ich bin, fühlt sich wohl. 100%. Es sei denn, du bist zu etipetet. Ich habe mal einen 18-Jährigen geduzt, der am Tisch saß und der Vater ist über den Tisch gesprungen und gesagt, was mir einfällt, den Sohn zu duzen.
Im Rest auch.
Im Rest im Henrix. Und da hatten wir eine riesen Diskussion. Der hat einen Burger bestellt und saß im Hoodie da, der Sohn. Und ich habe gesagt, hier ist nochmal dein Burger. Das heißt, ihr Burger, was fällt Ihnen ein, hier als Kellner zu duzen?
Musstet ihr den zu Ende bedienen?
Ich habe ihn nicht zu Ende bedient. Ich habe gefragt, ob wir sagen können, er ist eingeladen und muss das Restaurant verlassen.
Ja.
Aber haben wir in dem Fall nicht gemacht. Zu stammig. Der Gast war zu stammgastig.
Ja, guck mal.
Hättest du auch nicht gemacht. Sofort?
Ich bin so unverschämt und so übergriffig in so vielen Bereichen.
Hab doch die Geschichte hier schon oft erzählt. Du kennst sie vielleicht noch nicht. Ich bin so in der Bullerei.
Ich bin wirklich schlimm. Aber nur, ich gebe ihm ganz kurz, ich gebe jemandem die Chance, sein Verhalten zu verändern.
Ja, total.
Wenn er es nicht verändert, dann I don't care.
Okay.
Wir hatten während der Internorga mal den österreichischen Gast, der zu mir ein Host kam, sich beschwert hat, dass er keinen Tisch bekommt, weil kein Tisch frei war in der Norga. Und als es nach einer halben Stunde immer noch nichts frei war, kam er zu mir und hat mich gefragt, ob ich überhaupt wüsste, wer mein Gehalt zahlt. Mhm. Da sag ich, wie meinen Sie das denn? Er so, ja, ich zahle dein Gehalt mit meinem Essen hier heute Abend. Machen wir jetzt einen Tisch frei.
Ja.
Und Tim hat irgendwie mitgekriegt, dass es Palaver am Host gab und dachte dann natürlich erst, wir gehen vielleicht mit dem Gast nicht richtig. Und dann kam er dazu und hab gesagt, dann sagen Sie es dem Chef doch gleich. Und dann hast du freundlich die Tür verwiesen.
Wenn er, und das kann mich nicht mehr dran erinnern, aber es gibt Momente, wo ich sage, muss ich sein. Ne? Mhm. Also, und das ist so, also halt Anmaßen, Übergriffigkeiten, so muss nicht sein. Und da bin ich auch, ich habe mich ja mal mit einem meiner Arbeitgeber, für den war ich in Anstellung, habe aber einen Laden für ihn betrieben Und der hat sich unter Alkoholeinfluss, ich sag mal, ein bisschen daneben benommen. Also nicht daneben benommen, aber einfach so, wo ich sage, ist gut, jetzt reicht. Und den habe ich dann des Ladens verwiesen. Und das habe ich bis zum Schluss durchgezogen. Und da gab es natürlich Meinungsverschiedenheiten drüber, ob das mein Recht war oder nicht. Und ich sage, ich bin der Chef des Ladens heute. Jemand anderem gehört da natürlich. Ich bitte dich jetzt sozusagen, dass den Raum, weil das ist mein Job. Mein Job ist es, hier für eine gute, schöne Atmosphäre zu sorgen. Und da passt du gerade nicht rein. Und also ich bin da schon sehr wenn ich es denn wirklich auch meine, ne? Also nicht, ich hoffe nicht herablassen oder voreilig, aber solche Sachen finde ich nicht in Ordnung. Wenn sauberes Entschuldigung ist und dann ist es auch in Ordnung.
Oh, zu Corona-Zeiten war es anstrengend mit den Gästen, ne? Jo, haben wir viele.
Ja.
Tschüssikowski. Stirn stand ich mit Leuten auf Sylt. Ja,
ich fand so die Diskussion, wir hatten nun mal die Auflage, ich setze keine Maske auf. Dann sag ich, na okay, dann kannst du halt leider nicht rein. Verpiss weil dich bitte, so,
wenn du keine Maske aufsetzt.
Ja, aber was soll denn? Wenn er sagt, darüber diskutieren wir gar nicht, aber ich bin, wir haben diese Regel an, die möchten wir uns bitte halten. Und sie werden jetzt keine Lungenentzündung kriegen, sie werden nicht ersticken oder sonst irgendwas, weil sie jetzt für diese 30 Sekunden eine Maske aufsetzen, um an den Tisch zu geraten. Mhm. Also hätte man beim Sitzen noch Maske auch, dann hätte ich auch gedacht, das ist schon komisch. Also da wird es auch ein bisschen albern, aber da waren schon einige eigenartige Diskussionen.
Bei einer Zeit steigen wir am besten nicht ein.
Spannend. Ich hoffe, das war nicht so negativ und ist gar nicht so kontrovers. Ich glaube, ein bisschen haben wir dich kennengelernt, ein bisschen noch nicht. Ich finde das wirklich gut, das Kochen, was du machst. Das Brotding, das ist mir zu anstrengend. Aber das mir ist auch der Breakdancer inzwischen zu anstrengend. Ja. So, da bin ich mehr Kettenkarussell inzwischen und früher bin ich da jeden Tag 5-mal mitgefahren. Ich bin manchmal mehr an Akustikgitarre mit langen Fingernagel als an Rammstein. Ist einfach so. Eine Entwicklung, die man durchmacht.
Rammstein darf sowieso nicht mehr.
Und beim Kochen, da waren viele schöne Sachen, ich verstehe es auch. Und das war ging nur um die Formulierung dessen, dass ich so, ja, dann das, wo ich sage, okay, was willst du erzählen? Was möchtest du mit dem, so, und das interessiert mich wirklich, was ist deine Handschrift? Was ist dein Signature sozusagen? Was ist dein Signature Move, deine Signature Kulinarik, deine Auslegung, Prägung? Buja, ich bin richtig gut im Management, wirklich. Habe ich dich auch schon mal gefragt. Hat dir auch geholfen. Habe ich wirklich.
Ja. Ich kombiniere fast alles asiatisch. Das deutscheste Gericht kriegt immer einen schönen Twist mit was Asiatischem. Königsberger Klops hatten wir eben als Beispiel. Schuss Teriyaki rein.
Nicht, sag das.
Zum Beispiel, ich schätze das.
Dir dein Grauen?
Ich schätze dir das
Grube nicht. Gräbst du dir auch immer selber, du. Es gibt so zwei Hass-Dinge, die ich so, ich habe mit Hensler zusammen, ich hasse Teriyaki seitdem. Teriyaki ist gut, aber ich habe immer Teriyaki hier, Teriyaki da, du. Ich kann es nicht mehr hören, das ist wie Balsamico.
Kennst du das Spiel?
Ich bin mit Motto und Lisano nicht. Ich gebe dir eine zweite Chance, bitte. Und eine Teriyaki ist ja lecker, aber ich kann es nicht mehr hören.
Bitte,
gib dir doch,
dabei.
Bitte.
Ja, ich bleib auch dabei. Aber
nee, bitte nicht.
Kennt ihr noch Arktos damals, wo du diese Felder gehen musstest, um zu Arktos zu gelangen in diesem Kinderspiel? Wo die einen, nicht Tigerentenclub, oder doch Tigerentenclub. Die einen waren die anderen waren das und das Gewinnerteam musste die richtigen Eisblöcke gehen, die nicht wackelig waren, um zu Arktos zu gelangen.
Ah, da war ich schon.
Ruf der Weg zu dir. Ich trete manchmal einfach auf eine Sache und die wackelt so derbe, weil davor ja, irgendwie
mit
der
Souveränität
der Steffen Hensler gekitzelt hat.
Ja, aber wirklich, wir haben Zutaten noch und neu und du kommst mit Teriyaki-Soße.
Ja, ich sag ja nicht, dass Teriyaki mein Signature ist. Ich sag,
hast du gesagt, ich habe gerade gefragt, was ist Signature, dann kommst du mir mit Teriyaki. Er hat
gesagt, asiatischer Touch.
Du brauchst jetzt hier gar nicht den
Anwalt mit Koriander.
Des Influencers machen.
Caesar Salad mit Koriander.
Das ist spannend.
Das ist geil. Bockt. Das ist diese Art.
Aber auch Parmesansoße und dann Koriander drauf?
Ja, Parmesansoße. Ja, genau. Okay, ja. Jetzt weiß ich, was du meinst. Caesarsoße.
Ja,
genau.
Und dann Koriander drauf.
Und dann oben, also ich brate die Blätter an, natürlich kurz, vom Caesar Salad. Den ganzen Römersalat. Zack, zack. Dann wird er in die Soße getunkt, am besten noch mit einem Stäbchen hinten rein oder einen Schaschlikspieß, dass du ihn essen kannst wie ein Maiskolben.
Oh, das ist gut.
Dann kommt ganz viel Koriander drüber und Parmesan. Zum Beispiel. Das ist so ein Twist, den ich immer reinpacke. Immer ein bisschen doof, immer ein bisschen anders, immer ein bisschen edgy. So. Das spannend. Ist das, was ich mache. Hühnersuppe.
Interessant, hat Biolenk früher mal gesagt.
Hühnersuppe.
Ja.
Rohe Zwiebeln, Koriander, Schuss Olivenöl und Zitrone am Ende.
Das ist gut, das klingt gut.
So, das sind immer die Sachen so, Ein bisschen anders.
Was?
Ein bisschen dumm.
Ich hab ja, Ahnung,
du bist hier wie so ein König, der den Daumen hoch und runter macht.
Ja, das gibt's doch gar nicht.
Also wirklich. Was soll er denn sonst sagen? Also
das Gute, ich bin ja nicht irgendwie wie Clem Silmut, wie er halt Klamps hier behaart, aber fair. Ich brauche nicht neutral sein.
Klamroth.
Ich brauche hier nicht Neutralität haben.
Nein, ich natürlich nicht. Natürlich, aber wenn du jemanden fragst, was sein Signature ist, dann kannst du doch, weil es etwas ist, was du nicht so geil findest, kannst du nicht zerlegen. Er hat eine Antwort auf deine Frage gegeben. Sein Signature. Und nur weil der dich an Steffen Hensler erinnert, ist das doch nicht sein Problem.
Du kannst mir aber auch
nicht gesagt, er erinnert mich an Steffen
Hensler.
Nein, ich habe gesagt, das ist neutral.
Ja, aber das ist doch nicht sein Problem.
Warum kann denn jemand sein, ich suche doch die ganze Zeit nach Begeisterung, wie kann denn jemand aus dieser Fülle an Produkten genau das eine Produkt raussuchen, was mich derzeitig zur Weißglut treibt? Er hätte auch sagen können, also Gott sei Dank hast du das nicht einmal gemacht. Du hast nicht gesagt, oh, ich habe ja meinen Bauern, mit dem ich gemütlich irgendwie noch Salat pflanze und so. Ich war neulich auf einer Restaurantseite gewesen. Das erste Bild ist ein Gewächshaus. Was seid ihr denn? Garten-Ausstattungsding oder seid ihr ein Restaurant?
Sollen wir noch über den Artikel in der Süddeutschen von Billy Wagner reden?
Nee.
Was denn? Wollen wir über Billy Wagner generell reden?
Ja, generell macht der auch Spaß. Selbst so wie du. Also mit dem diskutiere ich auch wahnsinnig gerne oder streite auch.
Ja.
Nee, Billy Wagner,
wir haben uns noch nicht gestritten heute.
Nobelhart und Schmutzig ist in der SZ zerlegt worden.
Aber sowas von, ja, von einem Gomeo.
Da.
Ja, aber Billy stand dann wieder mit seinem selbstgetippten Zetteln davor und hat sein Pamphlet abgelesen, was wie immer rhetorisch sehr stark gewesen ist. Aber er ist wirklich zerlegt.
Jetzt muss ich mich aber auch Seite an Seite wieder mit Billy stellen, weil wenn der Gomeo was schreibt, ist mir das auch egal.
War ein Tip-Top-Podcast zum Nachhören, bitte. Billy-Wagner-Podcast hier war wirklich gut.
Mann, Spaß.
Werde ich nie vergessen. Also, Leute, ich muss einen Deckel drauf machen. Und wir müssen auch an unsere Mitarbeitenden im Tonstudio denken und die schieben über Stunden. Nur wegen Teriyaki.
Entschuldigung.
Also, ich mache an der Stelle den Deckel drauf. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Andy, dass er hier gewesen ist.
Brot mit Dose gibt es immer noch?
In unserer Brotdose.
Was soll das?
Andys Brotdose.
Bullerei gibt's auch immer noch?
Ja,
Brotdose.
Ja, Brotdose.
Sehr gut. Ich bedanke mich bei dir, Tim, dass du dir Zeit genommen hast.
Und das andere Ding heißt wie?
Was kochst du?
Was kochst du? Und nur was kochst du?
100 Tage Brotdose sind vorbei?
Ja.
Aber Ausstrahlung ist 7.11.
Jetzt kommt 700 Tage Brotdose.
Am 15.11. gehen wir in die zweite Staffel.
Rede mit dem Internet von Staffeln.
Ja. Ich mache eine Staffel. Was ist Internet? Das ist mir egal.
Moment. Warum denn nicht?
Ja, wusste ich. Ich dachte, man dreht halt einfach so durch. So, ich wusste nicht, dass man da auch schon in Seasons redet und Staffeln. Finde ich gut.
Zweite Staffel, Endes Brotdose, incoming.
Ja, und du darfst das auch alles voll retournieren, kannst auch sagen, was für ein Idiot ich bin, weil ich weiß, dass ich es nicht bin. Ich weiß, dass ich ein wahnsinnig smarter, sehr intelligenter, sehr tiefgründiger, nicht so attraktiver, aber
so guter perfekten Panzer, den du mir gerade bildest.
Gute Haare,
das ist so geil.
Gute Haare und guter Arsch.
Sehr guter
Arsch. Also egal, was du sagst, ich mag mich, das hast du gerade gesagt.
Und ich hab noch schlimmer. Egal was du sagst, ich habe recht, gesagt.
Das ist das.
Ich war wirklich ganz toll und ich habe viel Spiegel vor mir hier. Sehr viel Spiegel.
Also ich habe das auch ein bisschen befürchtet tatsächlich.
Besser als Fokus.
Ja. Und zwei, drei Dinge, über die können wir ja nochmal reden. Teriyaki Soße und die Haare. Da bin ich ganz bei deiner Mutter.
Und kochen natürlich zusammen. Stefanie.
Liebe Stefanie, ich muss dir recht geben. Da reden wir noch. Aber er ist noch jung. Er weiß nicht,
was er tut. Bist du gerade eingeschlafen?
Er weiß nicht, was
doch,
er tut.
Bist du. Jetzt muss man die Augen zu.
Wir sehen uns am Herd irgendwann mal.
Ja. Wenn wir nicht blind werden.
Dann können wir gerne Königsberger Klopse machen. Dann kannst du dein Kack da mit Teriyaki
das,
machen.
Ja, das war mal ein Beispiel. Egal. Am Beispiel wird man erhängt hier anscheinend.
Wow. Nee, das war ein schlechtes Beispiel. An Beispielen wirst du nicht aufgehängt. Wäre es ein gutes gewesen, hätte ich dich gefeiert.
Das Lieblingszitat ist so ein Freundschaftsbuchfrage aus der 10. Klasse.
Ja, was
soll ich damit denn anfangen?
Ich lerne dadurch.
Ja, aber da gibt's ja 10, die ich nehmen kann.
Wenn du
zu dem mag ich gern Honig. Und zu dem mag ich gern Petersilie. Aber da muss man sich so, oder was ist das vielseitigste Gemüse? Ist eigentlich die Frage, die Tomate beantwortet hätte und nicht deine Lieblingszutat, oder?
Du kannst dir die Fragen jetzt hinstellen, die du willst für deine Antwort. Ich habe eine Frage gestellt, du hast eine sehr gute Antwort drauf gegeben. Petersilie ist spannend.
Ich würde den Opferkreis gerne noch schließen.
Ja.
Die Antwort, die ich gegeben habe zum besten Mittagstisch in Hamburg, fand ich auch genial, weil...
Welche war das?
Die Klappe in Ottensen.
Weil die kenne ich nicht.
Ja, mach das mal.
Ah, das ist dieses Wohltätigkeitsrestaurant?
Nee, also es ist neben der Wohltätigkeitsbar, der Mathilde.
Genau.
Genau. Und da kommen jeden Tag in der Klappe für 10 € 3 unterschiedliche Dishes raus, die wirklich geil sind. Und das ist jetzt nun alles andere als Mainstream.
Ich muss sagen, Hendrix war stark.
Oh.
War echt stark, muss ich echt sagen.
Mittagstisch ist da eine 1.
Da war ich wirklich beeindruckt.
Die haben so geile Stühle.
Und ich bin jetzt gerade, also nicht falsch verstehen, ich habe dreimal jetzt schon Hendrix gehabt, aber das war mittags da, das hat mich wirklich beeindruckt.
Mhm. Ja.
Das war voll, das war gut, das war wahnsinnig fröhlich, da ging bum bum, das mag ich ja. Mhm. Und es war unfassbar schön. Und zu dritt, schön.
Wenn du drauf achtest.
Oh, das habe ich ja, das habe ich auch gesagt, ich mache da ein Praktikum und schmeiße ich 24 meiner Köche raus. Ja.
Und Jimmy liebt es auch.
Hä?
Jimmy liebt es auch.
Wer ist Jimmy?
Hendrix. Also bis dahin, tschüss.
Ciao.
Chuck, Digga, Props, Digga, ihr habt meinen Respekt. Ihr macht Digga, Mucke, Schicke, Mucke, oh, wie gut das schmeckt.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.